So, wir müssen über Geld sprechen. Nicht dein und mein Geld auf dem Konto, sondern über unser aller Geld, über unser Geldsystem. Ich habe mit Benny Mutlak gesprochen, der hat ein Buch geschrieben, Neues Geld für eine freie Welt, warum unser Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein kann. Spannender Titel. Dieser Schmöker von 500 Seiten umfasst natürlich sehr, sehr viel und wir haben versucht, einige Dinge rauszupicken. Wir haben über Inflation gesprochen, über Deflation gesprochen, über noch so vielerlei andere Dinge, die so passieren gerade auf der Welt. Millet war unter anderem dabei, die österreichische Schule als Lösungsansatz für die Probleme, die mit unserem Geldsystem gerade falsch laufen und schief laufen. Und je mehr man und je besser man unser Geldsystem versteht, desto mehr versteht man auch die Welt um sich herum. Cantillon-Effekt ist ein großes Stichwort, das zum Verständnis beiträgt. Von dem her, hörst du gerne an, lass mir gerne ein kurzes Feedback da. Ich finde, es ist eine wirklich runde Sache geworden. Danke an der Stelle auch nochmal an dich, Benny. Von dem her, viel Spaß beim Reinhören.
Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Benjamin Mutlak. Herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Freut mich extrem, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit mir über unser Geld und unser Geldsystem zu unterhalten. Ich bin schon mega gespannt auf dieses Gespräch. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet und du hast ein neues Buch rausgebracht, Benjamin. Kannst du es gerne mal ganz kurz herzeigen? Neues Geld für eine freie Welt. Mega spannend. Ich durfte schon ein bisschen reinlesen, liebe Leute. Also es ist ein guter Schinken geworden, der sehr viel Wissenswertes mit sich bringt. Und wir werden über Teile davon heute schon mal sprechen. Dieses Jahr ist viel passiert, Benjamin. Wahlkämpfe gab es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und man hört auch immer wieder mal von dem Thema Inflation. Dementsprechend bin ich so ins Denken gekommen. Und eigentlich kann man so einen Wahlkampf nicht mehr so richtig ernst nehmen, solange da nicht mal über das Geldsystem gesprochen wird. Ist so mein Gefühl. Jetzt, wo man sich so ein bisschen auch damit beschäftigt, ne? Und dementsprechend wäre meine allererste Frage an dich, Benjamin. Was ist denn diese Inflation eigentlich, von der immer alle sprechen?
Wie ja, erstmal danke. Erstmal ja, erstmal danke, dass ich bei dir sein darf. Große Freude auch im Vorfeld. Macht viel Spaß mit dir. Insofern freue ich mich jetzt auf dieses Gespräch. Ich mahne direkt am Anfang und sage, bitte nicht von unserem Geldsystem sprechen, sondern von dem Geldsystem. Mhm. Und letzten Endes ist es auch kein Geldwesen, sondern es ist ein Unwesen. Es ist ein Wesen, das sein Unwesen treibt und das eben nur einer kleinen Minderheit dient, beziehungsweise denen dient, die es für sich zu nutzen wissen, die sich also in Nominalwerten verschulden und dann reale Assets und so weiter kaufen. Darüber werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Was du gesagt hast, ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, auch in Deutschland. Da gibt es diese Links-Rechts-Denke, es wird Angst gemacht vor rechts und dann in den USA, Biden, Trump, Pipapo, in Deutschland Partei Gelb, Partei Grün, Partei Rot, Schwarz, was weiß ich, was es da alles für Farbenspiele gibt. Und das spaltet die Menschen zum einen und es unterhält sie, es hält sie gefangen in einer Empörungs Maschinerie letztlich und es hält sie davon ab, wirklich über die Sachthemen zu sprechen, weil man immer auf der Macht- und Personenebene oder Parteienebene bleibt. Das ist ein Punkt, eine Beobachtung, die mir aufgefallen ist und insofern kommen wir gar nicht in die Tiefe und in die Tiefe ist schon der nächste Punkt, was du gerade schon angeführt hast, was denn für mich Inflation ist oder wie diese Begrifflichkeiten verwässert wurden im Laufe der Zeit. Mit Gründung der amerikanischen Notenbank Fed, der Federal Reserve, wurde da etwas verändert in der Tonnage. Damals unterschied man noch zwischen Geldmengeninflation und Güterpreisinflation. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Symptom und Ursache. In der heutigen Zeit wird immer nur über die Teuerung gesprochen. Man nennt es Inflation, man berechnet das irgendwie. Das machen Menschen, die staatlich bezahlt werden, die letztlich das Kleinrechnen, das Ganze. Das habe ich auch sehr schön belegt im Buch. Das kann auch jeder nachvollziehen, wie das funktioniert. Aber wichtig ist zu verstehen, wie Inflation eigentlich funktioniert. Und Inflation entsteht durch Geldmengenausweitung. Das ist Inflation von Inflare aufblähen. Das heißt, das Geld wird quantitativ erweitert und wird dann in der Qualität herabgesetzt, was dann dazu führt, dass die Kaufkraft sinkt, dass es zu Teuerung kommt. Kleines Beispiel, in der Eurozone hat sich die Geldmenge fast vervierfacht, jetzt von 1999 bis heute. Und Gold ist um den Faktor 12 gestiegen. Ja, das heißt, wir haben hier eine Teuerung von 91% und ein bisschen. Also 91% ist die Kaufkraft des Euro gerechnet in Gold zusammengebrochen.
Aber das heißt auch, dass sozusagen die Geldmenge oder die Inflation von der oder die berechnete Inflation von der wirklichen Inflation komplett entkoppelt ist, oder? Also wenn jetzt du sagst, dass es verzwölffacht wurde und die Geldmenge wurde aber nur vervierfacht, dann kommt ja quasi dreimal so viel bei uns an.
Nee, bei uns an ist in dem Fall so, dass der Goldpreis sich verzwölffacht hat. Das heißt also, da kommen viele, da sieht man auch, wie komplex das Ganze ist. Letztlich ist es nicht möglich, für jeden von uns eine, ja, allgemein gültige Teuerungsrate zu berechnen. Ja, du bist ein bisschen jünger als ich, du hast andere Einkaufspräferenzen, andere Bedürfnisse als ich. Ein Familienvater oder ein etwas älterer Herr hat auch wieder andere Präferenzen. Das heißt, es ist nicht möglich, da eine wirkliche Teuerungsrate zu errechnen, die für alle zutreffend ist. Dann fehlen Vermögensgüterpreise und so weiter und so fort. Und deswegen ist mein Ratschlag zu schauen, dass es sehr wichtig ist, zu schauen, wie sich die Geldmenge entwickelt. Und die hat sich natürlich exponentiell nach oben entwickelt, speziell seit 1971, seitdem es diese Golddeckung nicht mehr gibt. Damals galt das Umtauschverhältnis $35 eine Unze Gold. Davon musste man Abkehr nehmen, weil man sich höher verschuldet hatte in den USA. Man hatte also mehr Dollar gedruckt im Zuge des Koreakriegs und Vietnamkriegs. Und da musste man eben ja letztlich die Schuld einräumen, dass man mehr Dollar gedruckt hatte. Und seitdem explodiert das Ganze. Heute notiert die Unze Gold über $3,000. Und ich führe das auch immer gerne ins Feld. Das hat dazu geführt in Deutschland, dass die Menschen 10-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten müssen, als das 1970 der Fall war. Ja, also die Löhne gehen zwar nach oben, die Löhne sind um 500% ungefähr gestiegen, das sind durchschnittliche Nettolöhne, was ich hier ins Feld führe, aber die Kaufkraft gerechnet in Gold ist um 90% gefallen. Das heißt, man muss 10-mal so lange arbeiten für eine Unze Gold. Das ist Wahnsinn. Ja? Und man kann es im Grunde sich so vorstellen, dass Geld per Buchungssatz, per Kreditvergabe, Bilanzverlängerung geschöpft wird. Und alles, was leistungslos und ohne, dass irgendjemand gespart hat, geschöpft wird, das müssen die Menschen später mit entwerteter Arbeit zurück erwirtschaften. Das ist das, was da stattfindet. Und nochmal ganz wichtig, diesen Unterschied zu begreifen zwischen Inflation, das ist die Ursache, dass das Geld, dass mehr Geld da ist. Und natürlich ist es klar, wenn du die Geldmenge, wenn jetzt diese wahnsinnigen Schulden in Deutschland kommen, die Geldmenge wächst um 1.000 Milliarden, dann ist klar, die Ressourcen sind gleich. Das kann nur zu steigenden Preisen führen. Und das ist dann der Teuerungseffekt. Und diese Unterscheidung zwischen Inflation und Teuerung, das ist sowas von wichtig. Und wir haben es jetzt gesehen, im Gold verzwölffacht seit 1999. Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Vertrauen schwindet in diese Fiat-Geldwährung. Und der entscheidende Punkt, den ich nochmal erwähnen möchte, ist, dass man eben 1914 begonnen hat, diese Begrifflichkeiten zu vermengen, dass man nur noch über Inflation gesprochen hat, aber die Teuerung gemeint hat. Also das sind wichtige Punkte. Ich ernte da oft auch ungläubige Blicke, wenn ich das so erzähle oder wenn das jemand, ich sehe das auch mal unter den Videos, wenn ich das, wenn ich diesen Unterschied erkläre zwischen Inflation und Teuerung, dann stelle ich immer fest, ja, da sind die Leute ganz entrüstet, ne? Weil das halt feste Glaubenssätze sind in den, das ist ein Weltbild, was da entsteht. Die Notenbank meint es gut, ja, die meint es nicht gut, weil die haben als Ziel 2% Teuerung jedes Jahr. Das heißt, das ist Kaufkraftzersetzung im Zeitablauf. Das sind keine Geldhüter, das sind Geldverschlechterungsanstalten.
Und die haben als Ziel 2% Teuerung jedes Jahr. 2% ja. Teuerung oder 2% Inflation?
Nö, 2% Teuerung. Das ist das Ziel, was sie nach außen tragen. Letzten Endes machen sie nichts anderes, als dass sie Propaganda dafür machen, dass man das Geld, dass es dafür Akzeptanz gibt für diese Geldverschlechterungsorgien. Ne? Weil es ist ja wichtig, dass der Staat investiert, weil sonst verkommt ja alles. Also diese Narrative werden gestützt natürlich durch die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Deswegen auch ein großes Kapitel, der Kampf um die öffentliche Meinung. Das ist das Entscheidende. Und da landen wir wieder bei der FED. Inflation und Teuerung vermengt. Öffentliche Meinung, das zu beeinflussen, das ist der Punkt. Und deswegen kann ich nur hier eben das Angebot machen, eben diese Videos zu schauen, das Buch zu kaufen oder andere Bücher, die in dem Bereich aufklären. Es ist wichtig, dass sich jeder damit auseinandersetzt. Wie auch immer, mit welchem Buch auch immer. Das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass jeder kritisch beginnt, seine bestehenden Glaubenssätze auf den Prüfstand zu stellen. Weil die Nachfrage nach Zentralbanken ist per se so nicht da. Die sind von oben in die Welt gesetzt worden. Ne? Das ist leider so.
Ja, genau. Also das ist richtig. Also es gibt ja dieses Geldmonopol letztlich. Ja. Also wir bezahlen alle mit einer Währung oder müssen alle mit einer Währung bezahlen. Aber erklär mal nochmal, welchen Impact die Fed hat, weil du sagst, die betreiben eine gewisse Propaganda, um uns davon zu überzeugen, dass die Inflation notwendig ist, dass eine gewisse Teuerung jährlich notwendig ist. Du hast in deinem Kapitel oder du hast in deinem Buch auch ein eigenes Kapitel der FED gewidmet. Erklär mal, welche Spielchen genau die FED da spielt. Seit den 70er Jahren hast du gemeint, ne?
Also die amerikanische Notenbank FED wurde 1913 gegründet. Und am 23. Dezember, also die Gründung ist das eine, wir beiden könnten uns auch hinstellen, könnten sagen, wir gründen jetzt eine Zentralbank. Entscheidend ist ja, dass die gesetzgebende Kraft dann auch sagt, das ist jetzt die Zentralbank. Die bekommen jetzt das Geldmonopol, was sowieso auch ein Wahnsinn ist. In jedem Markt der Welt, in jedem Markt der Menschheit, Schuhe, alles mögliche, Cappies, du hast ein Cappy auf. Wenn dir jetzt jemand vorschreiben würde, der setzt sich jetzt ein Cappy auf, was eine total hässliche Farbe hat, nach deiner Meinung nach, dann wäre das ein Problem. Ja, aber überall in den wichtigsten Märkten der Menschheit, Bildung, Medien, Staatsdienstleistung, Geld, gibt es Zwangsmonopole. Und das ist sehr, sehr problematisch. Und natürlich kommt da auch der Staat ins Spiel, der eben durch positive Rechtsetzung diese zentralen Instanzen, diese Geldplanstellen geschaffen hat. Und der Staat bzw. die Politik, die haben natürlich einen hohen Anreiz daran, über Gelddrucken gewisse Projekte zu finanzieren. Ja, die geben also mehr aus, als sie an Steuern einnehmen. Ich möchte jetzt gar nicht das Fass aufmachen, dass Steuern nach meiner Auffassung unethisch sind. Aber das können wir als Randnotiz mal fallen lassen. Der entscheidende Punkt ist, dass sie halt genauso mit dem Geld und mit dem, was sie an Steuereinnahmen haben, was sie an Steuern den Menschen abpressen, dass sie damit genauso gut haushalten, wie mein Hund in der Lage ist, einen Wurstvorrat anzulegen. Ja, das heißt, sie verschulden sich immer mehr. Und dazu brauchen sie natürlich die Notenbanken, die wiederum sie durchfinanzieren. Ja, das ist jetzt die Kurzversion. Und selbstverständlich gibt das viel Spielraum. Weil auf der anderen Seite könnten sie etwas Unpopuläres tun. Sie könnten die Steuern erhöhen. Und das merken die Menschen direkt. Dann merken sie direkt, was es kostet. Also wenn du jetzt die Corona-Zeit nimmst, die Geldmenge in den USA wurde um 40% ausgedehnt, in der Eurozone um 25%. Das ist da passiert. Ja, und da sind im Hintergrund viele Sachen passiert. Das Wenigste lässt sich für uns ohne große Kontakte ergründen. Aber man weiß natürlich, dass da Löcher gestopft wurden, dass da einiges durchfinanziert wurde. Stell dir vor, die hätten diese Corona-Politik direkt als Steuern den Menschen aufgebürdet. Es hätte Aufstände gegeben. Ja, und so ist man eben in der Lage, durch Schulden, die Schulden lassen die Geldmenge anschwellen, Inflation. So ist man in der Lage, zwischen Ursache und Wirkung einen gewissen Zeitversatz reinzubringen. So, und dann haben wir es gemerkt, die Teuerung kam dann irgendwann im Jahr 2022 so richtig. Und dann waren, oder 21 ging's dann schon gewaltiger los. Und dann ging's los, dann war Covid war schuld, nicht der Interventionismus, der Covid-Interventionismus. Ja. Putin war schuld und so weiter. Ja, das heißt, da wurden infantile Narrative irgendwie etabliert und die Menschen haben es auch geglaubt. Ja, also ich habe mit jemandem zusammengesessen, das ist ein Banker, der guckt diese Videos nicht, nehme ich an, aber wenn, wäre es auch okay, weil ich habe da protestiert, weil er gesagt hat, ja, und dann hat die EZB ja den Zins von 0 auf 4,5% angehoben, weil das ja sein musste, weil die Preise gestiegen sind, ja, weil Putin da schuld war. Ja, und da habe ich natürlich vehement protestiert, habe gesagt, erstmal ist es komplett unlogisch, dass eine zentrale Geldplanstelle einen Zins irgendwie auf Basis mathematischer Modellierung herbei halluziniert, weil der Zins kommt daher, dass wir sparsam sind und das Sparangebot trifft auf Investitionsnachfrage und so bildet sich am Markt einen Zins. So wäre es in einer tatsächlichen Marktwirtschaft. Mhm. Aber so ist es eben nicht. Und wenn du den Zins in einem Jahr von 0 auf 4,5% anhebst, dann ist es komplett unnatürlich und dann hat das die damals schon strauchelnde Wirtschaft noch tiefer in den Orkus geschickt. Ja, und die Baubranche insbesondere. Und es ist klar, wenn du Kapitalkosten hast als Bauträger, dann hast du plötzlich andere Kalkulationsgrundlagen. Wenn du erst mit einem Zins von 1-2% rechnest und dann auf einmal musst du 4,5% höher rechnen. Das funktioniert alles nicht. Ja. Und das sind Dinge, die man den Menschen erklären sollte und dass sie selber überlegen, ist das denn logisch, was da gerade stattfindet? Oder ist das irgendwie problematisch, dass die Zentralbank eben durch niedrige Zinsen, durch lockere Geldpolitik einen Boom entfacht, der aber substanzlos ist, weil mehr Geld genauso vielen Ressourcen nachlaufen. Dann bricht der Boom zusammen in einen Bust. Den Bust verschlimmern sie, indem sie die Zinsen noch mehr nach oben katapultieren. Und das ist 2007, 2008 passiert, das ist jetzt 2022 passiert. Und irgendwann wäre es schön, eine steile Lernkurve zu erzeugen. Und daran arbeiten wir ja auch hier. Es sind komplexe Dinge. Es ist schwierig, dass, weil du ja, ich weiß ja auch ungefähr, was wir uns hier vorgenommen haben in dem Gespräch. Es ist also schwer, das wirklich so auf den Punkt zu bringen, dass die Menschen das direkt in diesem Gespräch verstehen können. Also eigentlich, was wir hier machen können, wir können in einzelnen Teilenbereiche, können wir mal kurz den Scheinwerfer reinhalten und dann sollten sich die Leute, die halt hoffentlich dann Interesse haben, sich da selber mit beschäftigen, weil es ein Kaninchenbau ist, dieses Geldunwesen. Ja. Ja.
Also dieses Thema Inflation insbesondere, ne? Also es kommen ja auch oft die Argumente, irgendwie, ja, wenn wir keine, also wenn wir die Inflation auf Null oder wenn wir sogar Deflation betreiben, dann würde die Innovation darunter leiden und dann wird es uns schlechter gehen sozusagen als den anderen, die dann eben Inflation betreiben. Und in dieses Kapitel habe ich bei dir auch mal ganz kurz reingelesen. Wie siehst du denn dieses Thema der Deflation? Ist die Angst vor dieser Deflation komplett unbegründet? Weil mein Gedanke ist halt, wenn wir jetzt Deflation betreiben, also wenn wir sozusagen die Geldmenge nicht erhöhen und sozusagen nicht mehr in essentielle Technologien beispielsweise investieren, das ist ja immer dieses Argument, ne? Also wenn wir das nicht mehr tun, sondern sagen, wir betreiben jetzt Deflation oder die Geldmenge bleibt zumindest die gleiche, hier wird nicht mehr zentral irgendwo wo investiert. Andere Länder betreiben das aber. Ich blicke jetzt mal in Richtung China jetzt zum Beispiel, die sowas betreiben würden. Haben wir dann nicht auch irgendwie einen Nachteil dadurch?
Das könnte man auf den ersten Blick meinen. Und ich habe das ja auch miterlebt, oder wir haben alle haben das miterlebt, dass man Angst gemacht hat vor diesem Gespenst der Deflation. Ja, also im Grunde machen wir jetzt hier ein weites Feld auf, was aber aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist. Der eine Punkt ist, dass wir bei allem, wenn ich hier diesen Raum vermesse, wenn ich die Kamera einstelle und so weiter, dann habe ich klare Maßgrößen, klare Standards. Ich habe Millimeter, ich habe Zentimeter und so weiter. Oder ein Koch hat Milliliter, hat Gramm und so weiter, hat sein klares Rezept. Mhm. Und wenn er das weitergeben will, also er selber hat es vielleicht im Kopf und kann das irgendwie mit Augenmaß machen, wunderbar. Aber wenn er einen Koch anlernt, dann muss er dem das klare Rezept erstmal geben, damit es auch schmeckt. Ja. Und beim Geld haben wir das nicht. Ja. Und das, was dann als versalzene Mahlzeit ist, das ist hier das Betriebsergebnis, was dann im Eimer ist. Und genau der Punkt ist für mich entscheidend, dass ich dafür plädiere, dass wir eine absolut konstante Geldmenge haben, dass wir da eben genau wissen, okay, sind wir tatsächlich vermögender geworden? Geht mein Finanzplan auf? Oder hat alles nur einen höheren Marktpreis, weil mehr Geld da ist? Ja. Und genauso ist es der Fall, wenn du diese Immobilie siehst, 2005 erbaut. Da ist jetzt heute ein Preis dran, der mehr als das Doppelte ist, ja, ausmacht, als es erbaut wurde. Der Punkt ist aber, ich wohne das Objekt ab. Ja. Das heißt, jedes Jahr schreibt ein Gutachter 2% ab. Dann steht da aber ein höherer Preis dran, weil Geld gedruckt wurde im Zuge der Finanzkrise 2007, 2008, Eurokrise, also die Epoche des Hyperventionismus eingeläutet wurde durch die Zentralbanken beziehungsweise durch die Politik letztlich. So, und dann steht da ein höherer Preis dran und alle sagen, oh, super, wunderbar, alles richtig gemacht, total genial, mein Haus ist mehr wert. Es ist nicht mehr wert, es hat nur einen höheren Marktpreis, weil mehr Geld genauso vielen oder nur langsam steigenden Immobilienangebot nachläuft. Das ist genau der Punkt. Die Menschen fühlen sich reicher, sind es aber gar nicht. Das ist jetzt der Exkurs zu dem, wofür ich plädiere, dass wir einen klaren Maßstab brauchen, damit wir wissen, damit wir kalkulieren können, damit wir aber auch wissen, ja, meine Güte, bin ich denn jetzt reicher oder nicht? Ja. Und im Grunde, ich habe das überschrieben mit einem Kapitel, das nennt sich Nominalwertillusion. Ja, die Menschen sind gefangen in einer Nominalwertillusion, sie fühlen sich alle reicher, jedes Jahr bekommen sie eine höhere Entlohnung, aber nur nominal. Ja, wenn man das dann im Gold rechnet, dann haben wir das, was ich dir gerade gesagt habe. Ne?
Das ist für jemanden ja auch super schwer zu verstehen. Ne? Also die Tatsache, dass sich Sparen weniger lohnt, als einen Kredit aufzunehmen, weil durch die Inflation du den Kredit eigentlich schon fast mehr abbezahlst oder dadurch Vorteile sogar hast, dass du einen Kredit und Schulden aufnimmst, das leuchtet ja niemandem ein. Ne? Also wenn jetzt das nicht Geld wäre, sondern wenn das Rohstoffe wären, die du in deinem Keller einlagerst, irgendwie, keine Ahnung, Mehl und Korn und du Dinge einwächst aus deinem Garten, so wie man es früher halt ab und zu gemacht hat, dann hättest du das erstmal. Ne? Und du müsstest, mir fällt jetzt kein guter Vergleich an, wie ich da Schulden aufnehmen würde. Aber du hast diesen fixen Wert. Und inzwischen ist es ja so, dass es sich fast mehr lohnt, Schulden aufzunehmen. Also gerade als wir diese niedrigen Zinsen hatten, hat es sich mehr gelohnt, Schulden aufzunehmen, als zu sparen. Und das ist ja, also...
Das war früher anders, das muss man ganz klar sagen. Also zu Zeiten des Goldstandards war das definitiv anders. Und natürlich ist es heute so, das hatte ich ja vorhin schon skizziert, die Kaufkraft der Arbeitseinkommen ist massiv herabgesetzt worden. In den 80er, 70er Jahren, 60er Jahren konnte sich, ja, selbst mit Alleinverdienern konnte sich eine Familie ein Haus leisten. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Ne? Und natürlich wird auch durch zu niedrige Zinsen, die unter einem die weit unter dem Marktniveau wären, wo ein normaler Zins wäre, ein marktwirtschaftlicher Zins, natürlich setzt das den Anreiz, auf Pump zu leben. Und natürlich setzt das den Anreiz, überbordend zu konsumieren. Und ich habe noch niemanden gesehen, der sich reich konsumiert hat, aber ich habe schon Leute gesehen, die sich reich gespart haben. Ne, die eben den Anreiz, ein hoher Zins hat natürlich auch, setzt ganz klar den Anreiz zu sparen. Niedriger Zins eben nicht. Ja. Niedriger Zins setzt den Anreiz, auf Pumps zu leben. Und nochmal zurückzukommen, selbstverständlich in einem System, wo neues Geld durch Kreditvergabe entsteht, da ist das System automatisch auf der Suche nach neuen Schuldnern. Vollkommen klar. Und das wird fündig. Ja. Und wir sehen ja auch, wie sich das entwickelt hat. 1970 100% Verschuldung von der Wirtschaftsleistung. Heute sind wir bei weit über 350%, je nachdem, welchen Zahlen man da Glauben schenken mag. Und nochmal zu dem Thema Geldmenge, Deflation bzw. Produktivität. Auch da der Vergleich vor 1914. 1914 hatte der Dollar 11% mehr Kaufkraft als zur Gründung der USA 1776. Wie kommt das zustande? Was schafft überhaupt Wohlstand? Wohlstand kommt nicht daher, dass mehr Geld da ist, sondern Wohlstand entsteht oder eine Wohlstandsmehrung findet dann statt, wenn die Menge der Waren, Güter und Dienstleistungen zunimmt. Dann haben wir mehr Wohlstand. Ja, wenn ich jetzt einen Sack Kartoffeln habe und nächste Woche habe ich drei, dann hat mein Wohlstand, mein Vorrat an Kartoffeln zugenommen. Kann ich mich reicher fühlen? Ja, gerechnet in Kartoffeln. Mhm. So. Und der entscheidende Punkt ist, wie kommen wir denn dahin? Wie kriegen wir das hin, dass wir mehr Output haben? Durch Produktivitätsfortschritte, durch Innovationen. Und diese werden weitergegeben in einem Umfeld, wo die Geldmenge konstant ist oder nur langsam wächst. Wenn die Produktivität schneller wächst als die Geldmenge, dann fallen die Preise. Ja, so ist es eben vor 1914 passiert, als eben diese 11% Produktivitätssteigerung war. Eine krasse Produktivitätssteigerung hat Henry Ford herbeigeführt, indem er die Fließbandarbeit eingeführt hat. Er hat sich das abgeschaut von den fleischverarbeitenden Betrieben, hat seine Autoproduktion feingliedrig aufgeteilt, war so in der Lage, mehr Autos zu produzieren bei gleichem Aufwand, hat also den Output gesteigert, konnte so höhere Löhne zahlen und konnte auch die Preise senken, dass sich eben jeder dieses Model T leisten konnte. Und das ist das Entscheidende, dass wir in den letzten Jahrzehnten wahnsinnige Produktivitätsfortschritte hatten, aber dass die aufgesogen wurden durch eine inflationäre Geldpolitik. Und aus meiner Sicht, und auch da die Zeit der D-Mark, Produktivität heißt mehr Output. Und wir haben bis 2007 in Deutschland wahnsinnige Produktivitätssteigerungen gehabt. Diese Grafik habe ich hier, vielleicht kannst du sie einblenden zwischenzeitlich. Seit 2007 läuft das seitwärts, das Ganze. Und das ist eben die Epoche des Hyperinterventionismus, wo viel Geld gedruckt wurde. In Deutschland, der Zeit der
Mit Hyperinterventionismus meinst du, dass staatlich sozusagen man versucht hat, in bestimmte Richtungen zu investieren und zu subventionieren?
Also genau, man kann das auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich meine das, oder man kann ja auch die Klimathematik oder Covid kann man auch als Hyperinterventionismus definieren. Das definiert ja auch jeder anders. Aber aus meiner Sicht, oder ich meine in dem Fall, das starke Eingreifen der Notenbank, dass sie eben gewisse Institute gerettet haben, in Anführungsstrichen gerettet, und Länder eben, beziehungsweise die Schuldpapiere von Griechenland aus den Bilanzen von den großen Kapitalsammelstellen herausgekauft hat. Die haben also die Schulden sozialisiert, haben sie in die EZB-Bilanz genommen und haben so neues Geld produziert. Das ist das, was ich mit Hyperinterventionismus meine, dass man eben den Euro am Leben gelassen hat und dass man das Scheitern, die Fehlspekulation nicht zugelassen hat. Dass man also die Ungleichgewichte nicht beseitigt hat, sondern noch höhere Ungleichgewichte aufgetürmt hat.
Das ist das, was mich tatsächlich auch bei diesen ganzen Rettungen und so weiter immer wieder aufregt, dass man zentral sozusagen staatlich großen Konzernen, klar, da stecken Arbeitsplätze dahinter und so weiter, aber wenn ein Unternehmen komplett in die falsche Richtung läuft, dann kann ja nicht das Ergebnis von dem Ganzen sein, naja, hups, in die falsche Richtung gelaufen, jetzt werden wir irgendwie, jetzt fällt mir nur das englische Wort aus, jetzt gibt's ein Bailout vom Staat und dann machen wir genauso weiter wie bisher und dann laufen wir wieder in die falsche Richtung, bis es den nächsten Bailout gibt. Also das verstehe ich nicht, warum man da nicht irgendwann sagt, so, alles klar, Arbeitsplätze schön und gut, aber nicht mehr von uns und daraus können ja dann, also wenn diese Arbeitsplätze tatsächlich wegfallen, kann ja dadurch neue Innovationen, wieder neue Arbeitsplätze bei kleineren Firmen entstehen und wieder was Neues nachkommen, statt dieses alte permanent künstlich am Leben zu erhalten.
Das ist genau der Punkt, den du anführst, der extrem wichtig ist und das hat natürlich System, das ist kein Zufall, weil die großen Finanz Kreise und die milliardärsplanwirtschaftlichen Zirkel, wie ich es gerne nenne, die sind natürlich eng dran an der Politik und die forcieren das. Aber das ist unnatürlich, das ist unmarktwirtschaftlich. Ja, das Scheitern und wenn man, ich meine, wir Menschen sind Anreizwesen und wenn das Scheitern nicht mehr wehtut, ja, dann scheitert es. Und vor allem werden, wie du gerade wunderbar ausgeführt hast, es werden halt Ressourcen, Arbeitskraft, Kapital etc., Gebäude, alles Mögliche, wird gebunden in ineffizienten Verwendungen, in Unternehmen, die eigentlich weg müssten. Ja, und das ist das große Thema. Und natürlich führt es zu einem wahnsinnigen Nachteil gegenüber dem Mittelstand, der eben nicht gerettet wird, sondern der haftet. Ja, und wer hat dann heute noch Lust zu haften? Wenn du heute die jungen Leute fragst, was willst du machen? Ja, ich möchte am liebsten eine sichere Stelle beim Staat oder in einem Konzern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn man diese Chancengleichheit hätte, die es mal gegeben hat, als wir noch marktwirtschaftlichere Strukturen hatten, da haben die kleinen Unternehmen den großen Konzernen derartig Dampf gemacht, dass die entweder sich selber anpassen mussten oder vom Markt verschwunden sind. Und jetzt durch die Rettungspolitik ist es leider so, dass die kleinen Unternehmen zugrunde gehen, beziehungsweise dass die großen milliardärsplanwirtschaftlichen Zirkel über die Gesetzgebung, Regulierung und so weiter etablieren, um die Kleinen zunichte zu machen. Am Markt, auf Basis des freiwilligen Tausches, auf Basis ablehnbarer Angebote, können sie gar nicht mehr existieren, die Konzerne. Das heißt, sie gehen den Weg über die Politik und über die Gesetzgebung und machen den Mittelstand das Leben zur Hölle. Und genau das andere Thema, die Gewinne werden privatisiert und die Verluste werden sozialisiert, das ist das große Stichwort an der Stelle. Und das schadet natürlich der gesamtvolkswirtschaftlichen Produktivität. Das heißt, das macht die Menschen ärmer. Und seit 2007 läuft die Produktivität seitwärts, beziehungsweise in den letzten 3 Jahren haben wir sogar 10% Produktivität in der Spitze verloren. Das heißt, wir sind ärmer geworden. Ja, also wir kommen nur voran, wenn wir Produktivität erzeugen. Und das bekommen wir natürlich wunderbar hin, eigentlich in dieser aktuellen Zeit, durch Digitalisierung, durch effizientere Produktionsmethoden etc. Und das ist alles passé. Und das ist übrigens auch schon in Deutschland verloren gegangen, ein Stück weit schleichend, seitdem der Euro kam, ja, weil wir den Aufwertungsdruck der D-Mark hatten. Wir waren Exportweltmeister, wie wir immer so schön gesagt haben. Wir haben mehr exportiert als importiert nach Italien. Und wenn wir mehr nach Italien importieren als exportieren, dann ist die Nachfrage nach D-Mark hoch. Ergo, die Lira sinkt im Kurs, die D-Mark steigt. Das macht die Waren der deutschen Exporteure in Italien teurer. So, das heißt, verdammt, der deutsche Produzent muss gucken, Mann, wie gleiche ich diese Verteuerung aus? Wie kriege ich das hin? Durch effizientere Produktionsmethoden. Das heißt, so, man nannte das Produktivitätsschwert der D-Mark. Passé durch den Euro. Ja, und durch den Euro sind eben noch andere Dinge passiert, dass eben genau diese Mechanismen der flexiblen Wechselkurse nicht mehr dazu geführt haben, dass sich diese Handelsbilanzüberschüsse bzw. Defizite, die Unterschiede ausgeglichen haben. Und dann kam es eben zu dieser Euro-Krise. Ja, also das Fass brauchen wir nicht zwingend aufmachen. Aber
ja, doch. Euro, lass uns da gerne kurz rein. Also was du sagst sozusagen, dadurch, dass wir jetzt in Europa eine Währung haben, aber unterschiedliche politische Systeme, oder nicht komplett unterschiedliche politische Systeme, aber unterschiedliche Regierungen, sage ich jetzt einfach mal, ist das Ganze losgelöst voneinander und deshalb funktioniert der, also wir haben ja den Binnenmarkt und Deutschland hat eine eigene Marktwirtschaft, Italien hat eine eigene Marktwirtschaft, ich bleibe bei dem Beispiel. Beide handeln in der gleichen Währung, aber dadurch, dass die Währung sozusagen über den ganzen Euroraum verteilt ist, hat sozusagen eine gute Marktwirtschaft in Deutschland und eine schlechtere Marktwirtschaft in Italien keine Auswirkungen mehr auf die Währung. Verstehe ich das gerade richtig?
Ja, genau. Also letztlich, also man, über gut oder schlecht dazu sprechen, das ist immer so ein Fall für sich. Aber rein von den Zahlen war es eben so, dass Deutschland mehr exportiert hat nach Italien als importiert. Und dadurch entsteht ein Ungleichgewicht, ne? Das ist vollkommen klar. Und das Ungleichgewicht balanciert sich dann aus in schwankenden Wechselkursen. Ja, das ist in etwa so, als wenn man nicht mehr atmen könnte, wenn das weg ist. Ja, man atmet nicht mehr und dadurch kommt es eben dann zu Problemen im Körper. Und das war dann die Euro-Krise. Und jetzt wird der Euro eben durch diese hyperinterventionistischen Maßnahmen, durch Geldpolitik, durch Gelddrucken, wird der Euro künstlich, obwohl er schon auf der Intensivstation liegt und halb tot ist, wird er noch beatmet. Ja, das also, ist das, was da stattfindet. Und diese marktwirtschaftlichen Mechanismen, die wurden außer Kraft gesetzt, dadurch, dass man diese Wechselkurse nicht mehr ermöglicht, dass man eben aus den verschiedenen Währungen eine gemacht hat. Das ist ein großes, großes Problem und das kann nur zu Verwerfung führen.
Okay. Boah, jetzt muss man tatsächlich nochmal tief eintauchen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, dieses Gespräch weiterzuführen. Ja, eine Richtung wäre jetzt zu sagen, naja, das ist ja das Argument, nicht mehr einzelne Länder in Europa zu haben, sondern eine große Europa-Regierung dann letztlich zu haben. Genau, du schüttelst schon mit dem Kopf. Und die andere Richtung wäre natürlich zu sagen, okay, dann macht jeder wieder seine eigene Währung. Und wir gehen wieder zurück zu D-Mark-Zeiten sozusagen, jetzt mal überspitzt gesagt. Wie siehst du die beiden Szenarien, Benjamin?
Also weder noch natürlich, ne? Also letztlich war das selbstverständlich, war die D-Mark besser als der Euro, das ist klar, aber auch die D-Mark hat gewaltige Teuerungseffekte hervorgerufen. Ja, also in dem, was da veröffentlicht wurde, hat die D-Mark auch 75-80% an Kaufkraft verloren in diesem schön gerechneten Teuerungskorb. Punkt 1. Punkt 2. Ich stehe ganz klar dafür, dass wir wie bei Schuhen, wie bei Käppis und so weiter die freie Wahl haben sollten, welches Geld uns am dienlichsten erscheint.
Also das heißt, und du sagst sozusagen, wenn ich jetzt in den Aldi zum Einkaufen gehe,
Staat und Geld trennen.
Soll ich entscheiden, ob ich mit Dollar, mit Euro, mit Yen oder was auch immer bezahlen möchte?
In heutigen Zeiten wäre das gar kein Problem. Ja? Also teilweise ist es ja so, dass also wenn du jetzt dir PayPal anguckst, die jetzt mit dem Gedanken spielen, Bitcoin zu hinterlegen als für Transaktionen nach Amerika. Das heißt, das kriegen die Menschen teilweise gar nicht mit, obwohl da das vielleicht auf der Bitcoin, auf der Blockchain abläuft. Ja, also das ist mal ein Punkt, dass es mit der heutigen Technologie kein Problem wäre. Ich meine aber jetzt nicht unbedingt, ich würde halt noch eine Ebene tiefer gehen und würde halt sagen, wir haben da ein systemisches Problem und wir haben das Problem, dass das Geld eben ein Herrschaftsinstrument ist, so wie der Untertitel eben lautet. Warum Geld kein Herrschaftssystem sein darf. Und ich würde Geld und Staat trennen, beziehungsweise ich würde generell auch dafür plädieren, dass der Staat, dass es auch dort Wettbewerb gibt, dass es verschiedene Anbieter gibt von Staatsdienstleistungen. Ein Staat ist entstanden sehr wahrscheinlich, weil es die Nachfrage nach innerer und äußerer Sicherheit gibt. Ja, also dass wir halt hier in Ruhe und Frieden leben können und ein gesunder Rechtsrahmen, dass also unser Eigentum geschützt ist. Punkt. So, wenn man sich ansieht, was heute noch funktioniert in Deutschland, Die Bundeswehr ist eine Katastrophe, die innere Sicherheit, die Messerthemen will ich jetzt hier nicht ausbreiten, aber Deutschland ist auf jeden Fall ganz offensichtlich unsicherer geworden. Also all diese Dinge, die Kernaufgaben des Staates funktionieren eigentlich nicht mehr und die Staaten sind explodiert. Das heißt, die Staatsquote, der Anteil des Staates an der Wirtschaftsleistung beträgt nicht mehr 10-15%, so wie im Kaiserreich, sondern mittlerweile weit über 50%. Und diese staatliche Last, die drückt auf unseren Schultern, die drückt uns auf den Boden sozusagen. Wir ersticken unter diesem Riesenstaat, der seiner eigentlichen Kernaufgabe nicht mehr gerecht wird. Und warum
ist das so? Staatsquote ist das letztlich, ne?
Die Staatsquote ist der Anteil des Staates an der Wirtschaftsleistung, ja, an dem, was da veröffentlicht wird. Ja. Genau. Und auch da, wir haben keinen Wettbewerb mehr. Wir hatten früher Ost und West, den Ostblock, den Westblock, beziehungsweise die marktwirtschaftlicheren Staaten im Westen. Da hatten wir noch so ein bisschen Wettbewerb. Das ist alles passé. Heute sind die Staaten alle ungefähr ähnlich konzipiert, haben alle ähnlich hohe Staatsquoten, ähnlich hohe Steuerlast. Und wir werden hier bewirtschaftet mit 70%, wenn man alles sauber rechnet. Und deswegen auch da nochmal, wir brauchen überall den Wettbewerb. Und natürlich wäre es besser, wenn wir die D-Mark wieder hätten. Das wäre besser als das heutige. Aber das würde das Problem nicht lösen. Ja, und ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen provokant formuliert, dann war es eben damals auch schon so, dass die südlichen Euro-Länder, die damals auch keine Euro-Länder waren, sondern ihre eigenen, dass es da auch irgendwann problematisch geworden wäre. Und wenn du mehr Güter exportierst, als du importierst, dann exportierst du auch Kapital. Das heißt, irgendwann wären wir als Gläubiger der zusätzlichen Waren, die wir importiert haben, also mehr exportiert als importiert, hätten wir das abschreiben müssen irgendwann. Also der Euro, also man kann das ist so ein breites Feld, aber deswegen sage ich, bitte aufhören mit diesen Verschuldungsorgien, Staat und Geld trennen, und konstante Geldmenge, ganz wichtig. Deswegen finde ich das auch großartig, was im Bereich von Bitcoin und Co. Geschieht und dass Bitcoin auch dazu führt, dass sich immer mehr Menschen mit der österreichischen Schule beschäftigen, der ich eben auch im Grunde jede Menge Zeilen gewidmet habe in den Büchlein.
Ja, erklär mal, was ist denn die österreichische Schule genau? Also das ist ja so ein bisschen der Lösungsvorschlag, wie man diesen ganzen Problemen begegnen kann mit der Währung, mit der Inflation, Thema Deflation, Wirtschaftsleistung etc. Was besagt die österreichische Schule genau?
Ja, man kann fast unterscheiden, auch wenn das nicht ganz faktisch richtig ist, dass es eine politische Ökonomie gibt, die also Regierungshandeln rechtfertigt. Mhm. Also dass man sprach damals zu Zeiten des Kaisers von der intellektuellen Leibgarde des Hauses Hohenzollern, ne, dass es da eben jede Menge Ökonomen gab, die das gerechtfertigt haben, was da an Regierungsmaßnahmen vollstreckt wurde. Und heute haben wir das ja auch. Wir brauchen nur den Fernseher einschalten. Da stehen dann Ökonomen, die sagen, ja, es ist wichtig, dass Deutschland Schulden macht und so weiter, die also genau das befeuern. So, und die österreichische Schule ist im Grunde, ich bezeichne es auch gerne als die Ökonomie des gesunden Menschenverstandes. Es ist eigentlich das, was jeder für richtig befinden würde, wenn man das andere nicht hätte. Ja, also man hat mir ja auch eingeredet, es muss eine zentrale Geldplanstelle geben, die auf Basis mathematischer Modelle einen Zins herbeimodelliert und auf Basis dieser mathematischen Modelle auch die Geldmengensteuerung vornimmt. Das würde aber voraussetzen, dass wir Menschen alle gleich handeln, dass also menschliches Handeln irgendwie objektivierbar wäre. Aber die österreichische Schule geht davon aus, dass wir Menschen subjektiv agieren, ja, dass wir uns subjektiv Ziele auswählen. Um diese Ziele zu erreichen, setzen wir Mittel ein. Diese Mittel sind knapp und auch die Zeit ist knapp, die wir aufwenden, um eben diese Ziele zu erreichen und das Handeln durchzuführen. Und die andere Seite geht halt komplett davon anders aus. Die packt die Menschen zusammen in Aggregate, beziehungsweise versucht dann eben, das in mathematischen Formeln herbeizuhalluzinieren. Und die österreichische Schule sagt halt, das kann man nicht irgendwie modellieren. Das funktioniert nicht. Menschliches Handeln ist nicht modellierbar. Man sollte eben das auf freien Märkten stattfinden lassen. Ja. Und freie Märkte, das ist natürlich nicht das, was die Politik möchte, weil die Politik möchte intervenieren. Jede Intervention ist mehr Macht für die Politik. Und insofern ist die österreichische Schule da komplett anders, dass sie eben beschreibt, was ist, neutral, wertneutral beschreibt, was ist und nicht, was sein soll. Und die historische Schule, die preußische historische Schule oder auch die Ökonomie nach Keynes ist eben eher so, dass sie beschreibt, was sein soll. Sie sagt, okay, es ist wichtig, dass der Staat jetzt Schulden macht, dass der Staat eingreift, dass er für Nachfrage sorgt und so weiter. Und die österreichische Schule sagt, nein, wenn wir jetzt hier für Nachfrage sorgen und die Geldmenge ausdehnen, dann führt das zur Teuerung, dann werden die Menschen ärmer. Und das negiert die Gegenseite. Ja, und das ist ein sogenannter Methodenstreit, den es damals schon gab, vor dem Ersten Weltkrieg und der leider so ausgegangen ist, dass die österreichische Schule nicht obsiegt hat, weil sie eben auch nicht gefördert wurde mit Regierungsgeld, ja, also mit dem Geld der herrschenden Klasse. Und das hat sich eigentlich bis heute so durchgesetzt. Aber der große Vorteil ist, dass diese politische Ökonomie auf Dauer immer versagt, weil es eben Gesetzmäßigkeiten gibt. Ne? Da ist zum Beispiel das Gesetz des abnehmenden Grenznutzen, ne? Dass die Geldmenge steigt und dann eben die Preise steigen, weil eben mehr Geld auf eine gleich gebliebene Gütermenge trifft. Ja. Oder man kann es auch anders umschreiben. Also das Gesetz des abnehmenden Grenznutzen beschreibe ich auch gerne so, dass ich sage, ich bin Fußballer, ja, ich habe einen Ball. Wenn ich nur einen Ball hätte, dann würde ich auf den aufpassen wie sonst was. Hätte ich einen zweiten, dann sieht das ein bisschen anders aus. Und je mehr Bälle ich habe, desto nachlässiger gehe ich dann damit um. Ja. Also der Nutzen nimmt ab mit jeder zusätzlichen Einheit. Das ist eigentlich so diese Formulierung. Und dieses Gesetz des abnehmenden Grenznutzen, das ist quasi im Bereich der Gegenseite, der historischen Schule, der Keynesianer, der MMTler überhaupt nicht vorhanden. Ja. Und 1517 formulierte Kopernikus das schon, nannte das die Quantitätstheorie des Geldes, ne, dass er eben sagte, wenn mehr Geld da ist, dann kommt es eben zur Teuerung. Und da sprach er eben schon vom abnehmenden Grenznutzen. Er hat es eben anders genannt. Also diese Dinge sind 500 Jahre alt und älter, ja. Aber leider sind sie verloren gegangen. Also das ist so im Großen und Ganzen so ein kleiner Umriss, was die österreichische Schule ist, dass die österreichische Schule eben davon ausgeht, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt im menschlichen Handeln und dass wir eben die Knappheit verwalten eigentlich und nicht, dass es eben auch wichtig ist, dass man Knappheit hat. Ja, weil wenn man Knappheit hat, dann muss man auch haushalten. Wenn alles im Überfluss vorhanden ist, ja, dann kommt es zur Verschwendung. Ne? Also nicht knappe Güter müssen nicht bewirtschaftet werden. Die Luft wird nicht bewirtschaftet, auch wenn diese mittlerweile besteuert wird.
Das würde ja auch bedeuten, dass es eigentlich durchaus einen positiven Impact auf unsere ganze Umwelt hat. Weil woran mich das gerade erinnert ist, wenn du knappe Ressourcen hast, dann produzierst du vielleicht auch Produkte nicht mehr zum Wegwerfen, sondern damit sie wieder repariert werden können oder dass sie wieder repariert werden können. Das ist der eine Gedanke, den ich dazu habe. Und der andere Gedanke dazu Wenn ich von zentraler Stelle aus in bestimmte Wirtschaftsrichtungen oder meinetwegen sogar in bestimmte Produkte investiere, dann heißt es nicht, dass ich immer gleich die größte Innovation damit treffe. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist künstliche Intelligenz, ne? Also dieses Thema künstliche Intelligenz hat in Deutschland, oder es gibt viele deutsche Wissenschaftler und Leute, die an der Universität diese Dinge studiert haben und auch vorangetrieben haben, aber diesen Durchbruch gab es in Deutschland nicht, sondern der Durchbruch kam mal wieder von Übersee, ne? Und von staatlicher Seite wäre niemals in künstliche Intelligenz investiert worden, also noch vor 2022, weil jeder gesagt hätte, was wollt ihr denn jetzt mit eurem Sci-Fi-Shit? So, weil es keiner für bare Münze genommen hätte. Aber wenn ich den Leuten sozusagen das Investment überlasse, also wenn wir dann von weniger Staatsquote sprechen, sprechen wir auch gleichzeitig von weniger Steuern etc. Wenn ich den Menschen sozusagen mehr von ihrem selber erwirtschaften lasse und ihnen sozusagen die Freiheit lasse, in was sie investieren, dann wird ein gewisser Prozentsatz auch tatsächlich diesen Invest in Richtung AI gehen. Und dann bist du natürlich als Technologieland deutlich investitionsfreudiger, was solche Themen dann wiederum angeht, weil es einfach nicht von zentraler Stelle gesteuert wird, sondern weil dann einfach über die Menge an Leuten, die da Interesse dran haben an diesem Thema, gewisse Investitionsflüsse zustande kommen. Das ist mein Gedanke dazu.
Vollkommen richtig. Das ist ein richtig wertvoller Impuls, weil die Zentralplanung, die Planwirtschaft der DDR ist gescheitert, weil Informationen fehlten. Ja, also eine Planwirtschaft, beziehungsweise wenn es kein Privateigentum gibt, dann gibt es keine Preise. Und wenn es keine Preise gibt, dann hast du keine Preisverläufe, dann weißt du nicht, welches Gut knapp ist und welches Gut weniger knapp ist. Steigende Preisverläufe heißt, das Gut ist knapp. Es ist attraktiv, es zu produzieren. Das Sehen, das ist eine Information. Ja? Und das sehen die Produzenten, weiten ihre Produktion aus und irgendwann ist das Angebot wieder größer als die Nachfrage, dann sinkt der Preis wieder. Diese Information hat der Zentralplaner nicht. Und an diesem Kalkulationsproblem, an diesem Informationsdefizit leidet die Planwirtschaft bzw. geht sie zugrunde. Ludwig von Mises formulierte das bereits 1919 und später manifestierte sich das dann in der Realität, in der UdSSR, in der DDR und so weiter. Das ist das eine. Ja, das ist eben wichtig, dass du marktwirtschaftliche Strukturen hast, dass du keine Verzerrung hast. Und es kommt schon alleine dann zu Verzerrungen, wenn du Geld druckst, weil dann steigen die Preise nicht mehr plötzlich, weil dieses Gut knapp ist, sondern einfach, weil mehr Geld da ist. Es kommt also zu wahnsinnigen Verzerrungen in der Produktionsstruktur eines Landes. Und insofern plädiere ich dafür, was du gerade gesagt hast, für Konsumentensouveränität, dass wir täglich mit diesen Scheinchen, diesen lustig bedruckten Zetteln abstimmen darüber, welches Gut wir haben wollen und welches nicht. Und auf Basis dessen entstehen Preisverläufe und darauf konzipieren dann Produzenten ihre Angebote. Und das nächste ist das Thema Innovation. Natürlich kann kein noch so weiser Führer oder wir beide können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was gefragt ist in Zukunft. Wir können es nur erahnen in unserem Bereich, wo wir uns auskennen. Aber im Grunde ist die Zukunft ungewiss und insofern ist jeder Mensch ein Spekulant einer unsicheren Zukunft. Ja, ja. Und das ist totaler Schwachsinn, da irgendwie Technologiebeschränktheit vorzuleben und den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu heizen zu haben, wie sie ihr Auto antreiben sollen und so weiter. Ja, das ist also Anmaßung des Wissens, wie Hayek es genannt hat. Und natürlich führt das dazu, dass es dann zu Überinvestitionen in einzelnen Bereichen kommt und zu Unterinvestitionen in anderen Bereichen. Also auch das ist Planwirtschaft, Energieplanwirtschaft. Wir haben es überall, wo wir nur hinschauen. Und natürlich das Entscheidende und auch da wieder die Ressourcenschonung, das, was der Umwelt hilft, das wäre auch da eine konstante Geldmenge, dass man tatsächlich rechnen muss. Und meistens ist das am besten für die Umwelt, was sich auch rechnet. Ja, und nicht das, was totsubventioniert wird, einfach weil einzelne Branchen nah an den politischen Entscheidern sind oder weil sie irgendwie in der Lage sind, die zu beeinflussen, wie auch immer sie das tun. Ja,
ganz egal aus welchem Wirtschaftszweig, ne? Also vollkommen egal, ob das jetzt hier Windräder sind oder Atomkraftwerke oder die Ölindustrie, komplett losgekoppelt sollte das Ganze sein von der Politik.
Und ein wichtiger Punkt noch, den ich anfügen möchte, weil ich da ein großes Problem sehe oder eine Falle, die gestellt werden könnte, dass man den Menschen eben sagt, ja, die Zentralplanung ist damals gescheitert, weil die Informationen nicht da waren, ja, weil die Zentralplaner die Informationen nicht haben konnten. Aber jetzt durch künstliche Intelligenz, durch die Rechenkapazität, die wir heute haben, können wir das alles automatisieren. Und jetzt ist es möglich. Aber der Punkt ist, all diese Tools, die da agieren, die schauen nur nach hinten, nicht nach vorne. Und da menschliches Handeln subjektiv ist, kann man nicht aus den Daten der Historie Rückschlüsse für die Zukunft ziehen. Und genau das ist auch wiederum die österreichische Schule. Und im Gegensatz dazu die historische Schule, die eben Aufzeichnungen aus der Vergangenheit nimmt und davon ableitet, wie es in der Zukunft kommen könnte. Aber du bist heute schon ein anderer Mensch, als du gestern warst. Nach unserem Gespräch bist du vielleicht ein anderer, als du vorher warst. Ich auch, weil du Fragen gestellt hast, die mich wieder weitergebracht haben. Wir entwickeln uns ständig weiter. Und auf der Basis entwickeln wir täglich andere subjektiv ausgewählte Ziele. Das heißt, wir handeln komplett anders. Und den Menschen das vorzugaukeln, jetzt haben wir die Rechenleistung, jetzt haben wir KI, jetzt haben wir dieses und jenes, künstliche Intelligenz, macht es vielleicht möglich, dass die Planwirtschaft funktioniert? Nein, weil es auch Tools der historischen Schule sind, die nach hinten nur schauen und nicht nach vorne.
Das ist ein interessanter Punkt.
Lass die Menschen frei handeln. Wir brauchen Konsumentensouveränität, wir brauchen Produzentensouveränität. Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen freie Preise, wir brauchen freien Markt um das beste Geld, freien Markt für die beste Staatsdienstleistung, beste Bildung und so weiter. All diese Dinge brauchen wir. Und die kommen auch jetzt. Weil das ist das Geile in der aktuellen Zeit. Guck dir das an. Bitcoin ist entstanden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir hätten uns gerne getroffen natürlich, aber so ist es einfacher. Niemand muss ins Auto steigen. Auch das schont wieder die Umwelt. Und diese Krise hilft natürlich dabei, dass viele Menschen die Dinge hinterfragen. Die Finanzkrise 2007, 2008 hat mich verändert, hat mich dazu geführt, dazu gebracht, dass das, was man mir in der Banklehre oder an der Universität später beigebracht hat, dass das nicht passte. Diese mathematischen Modelle passten nicht sehr zu der Realität, die Finanzkrise erzeugten. Und das sind entscheidende Punkte. Und Thema Umweltschutz und politische Entscheider. Der USB-Stick hat die Umwelt mehr geschont, als jeder Politiker, der irgendwas reguliert hat. Ja, warum? Weil nicht mehr so viel ausgedruckt werden muss. Ja? Oder gibt auch tausend andere Beispiele, die dazu geführt haben, dass Innovationen Umwelt und Ressourcen schonen. Ja? Und das sind eigentlich Dinge, deswegen sage ich auch immer, das ist der gesunde Menschenverstand, der da wieder zurückkehren sollte. Und die Krise, die Kraft des Normativ-Faktischen, die legt das offen. Die legt das offen, was sowieso an Missstand da war. Das heißt, der Schnee schmilzt und man sieht, ob der Rasen darunter grün ist oder ob er fast eingegangen ist. Ja, also man sieht also, was unter dem Rasen liegt. Die Krise legt die Dinge offen und das macht mir Hoffnung. Und gerade wenn ich sehe, was aktuell an Dynamik in der Vernetzung ist, in der freiheitlichen Szene, dann sehe ich schon, dass da viel Kraft ist.
Also ich glaube auch, dass da gerade viel passiert. Ich habe auch schon einen Podcast aufgenommen. Schönen Gruß an die Linda Herrmann an der Stelle, die eine eigene Schule gegründet hat. Also da passiert gerade einiges. Ich wusste auch nicht, sogar in unserem Grundgesetz verankert, dass man selber eine Schule gründen darf. Es wird dieses ganze Krankenkassenwesen in Frage gestellt und so weiter und so fort. Also es ist schon spannend, was da passiert. Bitcoin sowieso ist ja sowieso so eine freidenkende Szene irgendwie. Jetzt eröffnet sich mir natürlich irgendwo die Frage, das klingt alles irgendwie ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, was du da skizzierst. Gibt es denn irgendwelche Nachteile, die diese österreichische Schule mit sich bringen würde oder Probleme, die sie mit sich bringen könnte?
Also die österreichische Schule ist erstmal wertneutral, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Also da ist kein Wissenschaftler, sollte keiner sein, der hingeht und sagt, die Technologie ist die richtige, diese ist die richtige. Also da diese Wertneutralität ist ein riesengroßer Vorteil aus meiner Sicht, dass sie beschreibt, was ist wertneutral, dass sie keine Prognosen stellt, ja, dass sie eben sagt, das menschliches Handeln lässt sich nicht prognostizieren. Keine Ahnung, was morgen und in 10 Jahren ist. Das ein oder andere an Szenarien kann man aufstellen, aber auch das sind nur Wahrscheinlichkeiten dann am Ende des Tages. Also ich sehe, natürlich ist es so, dass es immer Menschen sind, die sich mitunter dann doch politisch irgendwie kaufen lassen unter Umständen, die sich korrumpieren lassen. Also der Mensch ist immer da. Die reine Lehre, wie man immer so schön sagt, das hört sich so ein bisschen hochtrabend an. Wenn man die anwendet und wenn immer mehr Menschen dazu Zugang finden, dann können die auch sehr, sehr schnell feststellen, wenn sich einer hat kaufen lassen. Ja? Also wenn sich einer korrumpieren lassen hat. Also die Schwachstelle, die ich sehe, ist nur der Einzelne, der es verkörpert, der vielleicht eine gewisse Prominenz hat und der dann politisch vereinnahmt wird. Das ist das Entscheidende. Und nicht nur politisch. Letztlich, die Politik ist das eine, die Konzerne sind das andere. Also diese milliardärsplanwirtschaftlichen Zirkel, wie ich es immer nenne, die halt über die EU-Kommission oder über den Bundestag Lobbyarbeit betreiben. Das ist das Problem. Und dass das mehr oder weniger mittlerweile zu verschmelzen scheint, das wird offensichtlicher. Das ist gut. dass man das erkennt. Es ist nicht gut, dass es passiert ist, aber es ist gut, dass es offensichtlicher wird, dass man es eben erkennt, dass der Schnee schmilzt, wie ich gerade bei dieser Metapher zu bleiben. Also so schön, um wahr zu sein, ist es noch nicht, weil es noch nicht so breit, weit verbreitet ist. Es ist
nee, aber ich, also wenn das so eintreten würde, also wenn es so eintreten würde, dann wäre das so, keine Ahnung, das Paradies oder der Optimal-Case, ne? Dann lohnt sich Leistung wieder, dann kannst du dich über Leistung hocharbeiten und wenn du keine Leistung mehr bringst, dann kannst du auch ganz schnell ins Loch fallen, weil dann überholen dich die anderen.
Also Ludwig von Mises hat gesagt, ist im Grunde die Geschichte des Westens ist ein Kampf zwischen der Freiheit der Menschen und der Übergriffigkeit der Regierung. Sinngemäß hat er das gesagt. Und deswegen wird das nie enden, so schön um wahr zu sein. Es wird immer so sein, dass es einzelne Menschen gibt, die Macht akkumulieren wollen. Es wird immer Einzelne geben, die irgendwie nach Weltgeltung streben. All diese Dinge werden immer passieren. Deswegen vollkommen richtig, was du sagst. Das ist zu schön, um wahr zu sein, weil es eben ein Leitbild ist, ein Zielbild, dass wir alles frei entscheiden können, dass wir nicht mehr 70% des Erwirtschafteten abgeben müssen und so weiter. Natürlich ist das weit weg von unserer aktuellen Lebensrealität. Deswegen ist es auf Basis dessen, wo wir heute stehen, zu schön, um wahr zu sein. Aber ausgehend davon, dass ich Eigentum an meinem Körper habe, also das Selbsteigentum, dass mir niemand Schaden zufügen darf, daraus lässt sich ja auch ableiten, alles, was ich mit meinen Fähigkeiten und mit meiner Zeit, die ich investiere, erwirtschafte, dass es eigentlich meins ist, dass niemand das Recht hat, mir das wegzunehmen. Ja? Mhm. Und mir das unter Zwang wegzunehmen. Und wenn ich das nicht tue, dann bekomme ich eben Besuch oder schaue in Gewehrläufe. Das ist unmenschlich. Ja.
Das würde natürlich ein brutales Umdenken erfordern. Ne? Also auch
wir sind da mittendrin schon.
Ja, ja, aber auch eine brutale Übernahme von Eigenverantwortung. Und also wenn man nach Argentinien schaut, Milei, der geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung oder ist ein Anhänger auch der österreichischen Schule, ne? Wenn ich es richtig gelesen und recherchiert habe, der geht natürlich jetzt mit seiner Kettensäge daher und rasiert da einmal massiv durch. Können denn die Leute von jetzt auf gleich mit so viel Eigenverantwortung umgehen? Weil, also jetzt gerade ist ja so, der Staat soll sich kümmern, der Staat soll gucken, dass die Wirtschaft wieder läuft und dann gibt's Konjunkturpakete und der Staat muss. Bis zu einem gewissen Grad würde ich sagen, bin ich d'accord, keine Ahnung, Feuerwehr oder solche Themen, kann man drüber diskutieren, ob das jetzt wirklich freiwillig organisiert sein soll oder ob es tatsächlich in größeren Kreisen auch tatsächlich irgendwie durch Steuergelder finanziert werden darf und zentral finanziert werden darf. Das wären jetzt Feinheiten und Details, aber die zentrale Frage ist, wenn man diese Veränderung vornehmen möchte, muss ich ja die Leute mitnehmen und können, also das ist ja ein komplett anderes Denken, können die Leute das von jetzt auf gleich umstellen? Wie ist das gerade in Argentinien? Verfolgst du das so ein bisschen?
Ja, klar. Also wir haben ja auch den Philipp Bargus, der eng dran ist an Javier Milei. Philipp ist ja auch Professor und ein herausragender Vertreter der österreichischen Schule in der heutigen Zeit. Und natürlich bekommt man das mit. Und wir haben es schon ins Feld geführt, die Staatsquote, je höher die Staatsquote, desto geringer ist die wirtschaftliche und persönliche Freiheit der Menschen, desto mehr Last liegt auf den Schultern der Menschen. Und auf der einen Seite ist es eine, das, was vorgegaukelt wird, dass der Staat alles übernehmen kann, dass das Gesundheitssystem staatlich organisiert ist, die Bildung und so weiter, wir sehen, dass es überall nicht funktioniert. Selbstverständlich ist es einfach und bequem zu sagen, da gibt es weise Leute, die sich irgendwie darum kümmern. Aber niemand haftet. Und wenn niemand haftet, ist es problematisch. Dann haben wir das Nächste. Es wird immer teurer alles. Es wurde immer mehr investiert in die Bildung. Es wurde immer mehr investiert auch in die Bundeswehr. Obwohl man sie angeblich kaputt gespart hat, ist da doch mehr investiert worden, obwohl man sie zurückgefahren hat. Das heißt, die Kosten explodieren, weil eben keine Preise da sind. Ja, deswegen kommt es eben zu Fehlallokationen. Unsere subjektiven Werturteile fließen gar nicht ein. Es gibt keine Marktpreise. Der Staat hat Kosten, aber keine Marktpreise. Und deswegen kommt es eben zu diesen wahnsinnigen Kosten, die total explodieren. Und selbstverständlich ist es in der heutigen Zeit so, dass den Menschen das Angst machen würde. Freiheit heißt Verantwortung. Verantwortungsübernahme für jeden einzelnen Lebensbereich. Und wenn man das den Menschen sagt, bitte nicht mehr auf den Staat verlassen, dann sagen, ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Und sind ja zum Teil, je älter sie sind, in der Bonner Republik funktionierten die Institutionen auch noch besser als heute. Das heißt, da ist ein gewisses Urvertrauen da und auf Basis dieses Urvertrauens, auf Basis dieser Glaubenssätze entsteht ein Weltbild. Und das kommt ins Wanken, sobald es irgendwelche Krisen gibt. Bei mir 2007, 2008, bei anderen die Corona-Krise. Als sie gemerkt haben, irgendwie spinnen die da jetzt ein bisschen. Die sperren uns jetzt ein und später stellt sich heraus, die haben das RKI manipuliert, beziehungsweise haben denen Befehle gegeben, was sie nach außen geben. Also das legt ja einiges offen gerade. Und natürlich ist es problematisch, wenn dieses Weltbild ins Wanken gerät und die Menschen dann den Halt verlieren, weil sie sagen, ich möchte doch daran glauben, das gibt mir irgendwie Halt. In Argentinien ist die Situation komplett anders. Da ist nicht mehr so viel Substanz da gewesen jetzt. Argentinien war vor etwas über 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt. Wenn jemand aus Deutschland ausgewandert ist, dann ist er entweder in die USA gegangen oder nach Argentinien. Das waren die reichsten
Wirklich?
Länder. Ja, und das kann man, da gibt's auch wunderbare Aufzeichnungen, die Wirtschaftsleistung pro Kopf etc., wo man das genau sieht. Und dann kam der Sozialismus letztlich, die Planwirtschaft, und es wurde Substanz abgetragen. Immer wieder neue Führer haben da das Blau vom Himmel gesprochen und es wurde immer schlechter. Und jetzt ist eben das Land so in der Armut angekommen, man hat halt auch da über die Verhältnisse gelebt, man hat 15% Defizit von der Wirtschaftsleistung gehabt pro Jahr. 5% im Staatshaushalt, 10% in der Zentralbank, weil die Zentralbank eben Staatsschulden aufgekauft hat. Genau das Phänomen, ne, dass eben schlecht gehaushaltet wurde. Und das hat dazu geführt, dass diese Währung ständig kollabiert sind. Und Milei hat halt gesagt, hat über 10 Jahre Aufklärungsarbeit geleistet. Er hat den Leuten klipp und klar reinen Wein eingeschenkt und gesagt, das wird hart, wir müssen Einsparungen vornehmen. Ich muss diesen Staat, diese Staatsquote zurechtstutzen. Und er hat dann die Ausgaben des Staates um 30% gekürzt. Mit dem Ergebnis, dass die Hyperteuerung nicht gekommen ist, mit dem Ergebnis, dass diese 15% Defizit abgebaut sind und mit dem Ergebnis, dass das Land wieder in Gang kommt. Und mit dem nächsten Ergebnis, dass heute weit über 100.000 Menschen mehr in Beschäftigung sind, als das vor dem Amtsantritt war. Ja, also er hat, könnte man ja meinen, er schmeißt dann einige Leute raus, die beim Staat tätig sind und dass es dann zu mehr Arbeitslosigkeit kommt, ist im ersten Schritt auch. Aber wenn es so ist, dass die marktwirtschaftlichen Anteile durch die rückläufige Staatsquote wieder zunehmen, ja, dann steigt die Produktivität. Und genau das ist da passiert. Ja,
also
da
das heißt,
die Privatwirtschaft wieder mehr in Gang, der Staatssektor wird zurückgedrängt, bei uns passiert genau das Gegenteil. Und er hat eben, die Leute haben erkannt, dass was anders gemacht werden muss, aber das waren eben auch 100 Jahre des Niedergangs. Und das stellt sich natürlich für Deutschland die Frage, wie lange muss es hier noch bergab gehen? So langsam, jetzt erst, ich rede mir ja schon seit fast 20 Jahren jetzt im Mund fusselig und die Leute sagen, oh, uns geht's doch gut. Dieses Wort, uns, oder dieser Satz, uns geht's doch gut, guck doch mal in andere Länder. Das ist der Anfang von einem Abstieg gewesen und da sind wir immer noch mittendrin, weil immer noch viel zu viele Leute das sagen. Die sind satt, der Kühlschrank ist voll. Die haben keine, ja, ich nenne es immer ich nenne es immer wohlstandsinduzierte Denkfaulheit, ja. Dass der Wohlstand die Leute satt macht, dass sie deswegen nicht darüber nachdenken, woher denn dieser Wohlstand kommt. Er kommt aus marktwirtschaftlichen Strukturen zwischen oder in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und 1970. Das war die Zeit, in der hier aufgebaut wurde, ja. Und in der halbwegs marktwirtschaftliche Strukturen herrschten. Ja? Er hat die Preise freigegeben. Zack. Konnten die Preise wieder anzeigen, welches gut knapp war, welches nicht. Und genau das hat Milei auch gemacht. Da gab es Regulierungsmaßnahmen ohne Ende. Wir kennen es ja auch aus Berlin, den Mietendeckel, den sogenannten. Milei hat all das gestrichen. Ruckzuck 30% mehr Wohnraumangebot, weil es sich wieder rentiert, Wohnraum anzubieten. Was ja auch logisch ist. Wenn die Preise steigen, dann ist es teurer, Wohnraum herzustellen, also Wohnungen zu bauen. Und wenn du dann nicht mehr Miete nehmen kannst, dann rentiert sich das nicht. Also baut kein Mensch. Das Gleiche erleben wir gerade in Berlin. Und er hat es eben abgeschafft. Zack, 30% mehr Angebot. Genau das Gleiche hat er gemacht nach dem Krieg. Es gab Bewirtschaftungsmaßnahmen, es gab Preisfixierung, Preisdiktate. So, und wenn du einen Preis festhältst unter Marktpreis, also du hast einen Marktpreis von 10 und du sagst, wir machen jetzt 8, damit es den Leuten besser geht, damit es nicht so teuer ist, der ganze Krempel. 8 heißt dann, ja gut, ist niedrig, aber es ist kein Angebot da, weil niemand anbietet. So, dann sind die Regale leer. Und wenn man dann die Preise wieder freigibt, dann knallt der Preis vielleicht von 8 auf 15, aber die Regale füllen sich wieder, weil es attraktiv ist, das anzubieten. Ja, also hohe Preise, gegen hohe Preise helfen hohe Preise, weil es halt einen Anreiz setzt, dieses Gut zu produzieren. Das hatte ich schon eingangs gesagt. Und genau das haben wir eben in Argentinien erlebt und in Deutschland nach dem Krieg. Freie Preise, marktwirtschaftliche Strukturen, das bringt Wohlstand und nicht Mietpreisdiktate, Lohnpreisdiktat, Mindestlohn genannt, all diese Dinge. Das ist genau das Gegenteil von Marktwirtschaft.
Und wenn du dann 30% mehr Wohnraum hast, dann wird er automatisch natürlich wieder so ein Stück günstiger, weil er natürlich mehr Angebot hast. Ne?
Ja.
Der Wie steht's denn um die Armutsquote da in Argentinien gerade? Gibt's gerade mehr Armut oder hat man tatsächlich auch geschafft, dadurch mehr Leute aus der Armut zu holen? Also was ich jetzt verstehe oder was ich jetzt mitnehme aus deiner Ausführung ist, erstmal knallt's natürlich, erstmal tut's weh, weil natürlich hier auch mit der Kettensäge durchgegangen wurde. Also erstmal tut's weh, aber danach kann sich das Ganze einmal ausregulieren, dann werden die Schwankungen vielleicht auch niedriger und dann hat man die Möglichkeit, hier wieder ein gewisses Wachstum zu vollziehen.
Das Entscheidende, was passiert wäre, hätte er dieses Defizit bei 15% gelassen, beziehungsweise hätte die Notenbank dann weiter Geld drucken müssen und wäre es zur Hyperteuerung gekommen und dann wäre die Armutsquote auf 80, 90% und mehr gestiegen.
Okay.
Ja, und real ist sie ist jetzt auch gefallen seit seinem Amtsantritt. Die aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall ist sie mittlerweile rückläufig. Ja, und das sind Punkte, die wichtig sind. Und natürlich, wenn er es eben nicht, es gab keine andere Möglichkeit, außer das Land versinkt in der Hyperteuerung. Ja, weil eben, wenn die Zentralbank jedes Jahr 10% Defizit anhäuft, und dann 5% Defizit noch im Haushalt, das heißt, dann werden immer mehr Pesos gedruckt, immer mehr Geld, und das wäre halt zu wahnsinnigen Verwerfungen gekommen. Und das hat er halt verhindert. Insofern, ist es schon jetzt für die Menschen auf jeden Fall ein Erfolg, weil das Gegenteil wäre eben fatal gewesen, ja.
Spannend. Also es wird auf jeden Fall nochmal spannend, hier Argentinien weiterhin zu beobachten und auch zu gucken. Ich weiß nicht, wann die nächsten Wahlen dann in Argentinien sind, aber es ist natürlich auch so ein, wenn die über 100 Jahre sich erstmal runtergewirtschaftet haben, kannst du natürlich auch nicht von heute auf morgen alles gleich umdrehen und auf einmal ist jeder rich, sondern muss natürlich auch dem Ganzen Zeit geben. Das ist genauso wie wenn ein Mensch krank ist, ne? Wenn der sich über 30 Jahre hinweg von Fastfood ernährt und dann von heute auf morgen auf eine gesunde Ernährung umstellt, dann ist der auch nicht von heute auf morgen schlank und dünn und sportlich und so weiter. Also
Ja, und weißt du, der entscheidende Punkt ist, und das hat auch Milei gezeigt, dass er eben 10 Jahre Aufklärungsarbeit gemacht hat. Er hat also Akzeptanz für seine Ideen geschaffen durch die Aufklärungsarbeit. Und wenn du heute Akzeptanz für schlechte Ideen hast, für planwirtschaftliche Ideen, für diese Diktate, die ich gerade schon ausgeführt habe, oder dafür, dass es CO2-Steuern gibt, dafür, dass die Heizungen vorgeschrieben werden und so weiter. Die Akzeptanz scheint ja in Deutschland vorhanden zu sein, mehrheitlich. Dann ist es problematisch. Dieser Satz, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin, weil die Akzeptanz nicht da ist. Genau das ist ja das, was wir auch versuchen mit diesen Gesprächen wie heute oder mit Büchern wie dieses hier, dass wir halt Akzeptanz für nach unserer Auffassung besseren Ideen, für die Ideen, die Wohlstand geschaffen haben, nachweislich. Je freier die Menschen in einem Land leben, desto größer der Wohlstand. Die Heritage Foundation veröffentlicht jedes Jahr den Freedom Index. Und da sieht man sehr genau, da wo der höchste Grad an wirtschaftlicher und persönlicher Freiheit herrscht, da ist auch der Wohlstand am höchsten. Das korreliert also positiv. Und das ist entscheidend. Und die Ideen, die heute in den Köpfen der Menschen sind, die bestimmen die Zukunft von morgen und die bestimmen, ob Wohlstand und Frieden herrscht oder das Gegenteil. Und Milei hat es den Menschen erzählt. Er hat ihnen erklärt, was notwendig ist. Er hat erzählt, was Wohlstand schafft. Er hat die Probleme aufgezeigt, aber er hat auch gesagt, das und das müssen wir tun. Und er hat es durchgezogen, weil die Akzeptanz da war für seine Maßnahmen, deswegen konnte er es durchführen. Und weil heute die Akzeptanz in Deutschland für allerhand Schwachsinn da ist, passiert allerhand Schwachsinn und deswegen geht es den Berg runter. Warum ist die Akzeptanz da, dass hier Kraftwerke gesprengt werden? Ja, das ist Vernichtung von Kapitalstock. Das schadet im Übrigen auch der Umwelt. Und natürlich, wenn du Kraftwerke sprengst, dann reduzierst du das Angebot an Energie, das heißt, die Preise steigen. Also allein diese Dinge, dass das Akzeptanz findet, dass das auf Akzeptanz stößt. Das zeigt, dass wir Abkehr genommen haben vom gesunden Menschenverstand. Und also ich stehe da manchmal davor und denke, das kann doch nicht sein. Bei uns hier in der Gegend auch wurde ein Kraftwerk gesprengt. Die Leute sind dahin gepilgert, haben gesagt, wunderbar, ein Kohlekraftwerk gesprengt. Ja, ich sag wunderbar, überall auf der Welt werden welche gebaut. Ob wir jetzt hier eins sprengen oder nicht, das schadet nur uns. Das ist bezahlt, das Ding. Das ist abgeschrieben. Das heißt, das ist Kapitalstock der Menschen, der erspart wurde, der erwirtschaftet wurde, das wird vernichtet. Und das findet ihr toll? Meine Güte.
Das tut natürlich weh, sowas zu hören, ne? Also
Ja,
und sich
sowas
mit
zu
diesen
sehen tut weh.
und ja, nee, ich meine den Gedanken, den du gerade äußerst,
Ja.
wenn man anderer Überzeugung ist, weil dieses Thema, geil, dass wir dieses Kohlekraftwerk sprengen, das kommt ja aus dieser CO2-Geschichte heraus, ne? Dass man weniger CO2 ausstößt und so weiter und so fort. Gleichzeitig, und es gibt manchmal so unbekannte Ich glaube, du hast es auch in deinem Buch auch geschrieben, ne? Unbekannte, Unbekannte. Also wir wissen manchmal nicht, welche Auswirkungen bestimmte Taten haben aufs große Ganze. Jetzt, so wie du sagst, wenn wir dieses Kohlekraftwerk sprengen, wird der Energiepreis teurer, sprich die Leute müssen mehr Geld für Energie ausgeben. Gegebenenfalls steigt die Armut, und wenn Armut steigt, wird mir die Umwelt wieder egaler. Also das ist ganz spannend. Und das gibt's in vielen unterschiedlichen Bereichen. Ich habe mal mit einem ehemaligen Veteran gesprochen, der in Afghanistan war. Und der hat mir erzählt, Kleiderspenden kommen ja auch nach Afghanistan. Also damals zumindest noch kamen Kleiderspenden nach Afghanistan. Und da gibt's ja auch kältere Regionen. Und da wurden auch einige Mützen etc. gespendet. Und das sind natürlich industriell gefertigte Mützen etc., die auch ein bisschen was abkönnen. Die wurden gespendet, die Leute haben diese Mützen getragen. Aber der Effekt davon war, dass der Hutmacher oder der Mützenmacher im Dorf pleite gegangen ist. Und dadurch, dass der dann keine Kohle mehr hatte, hat der sich natürlich den Taliban angeschlossen, weil die haben ihn bezahlt. Also ich finde es immer wieder spannend, wenn man Dinge dann genauer beobachtet und dann die Folgen davon nochmal so ein bisschen ausspielt sozusagen. Also was könnte passieren oder was könnten Folgen dann davon sein? Nicht nur im positiven Sinn, sondern auch im negativen Sinn. Darum habe ich ja vorhin gefragt, welche Risiken du siehst oder welche negativen Folgen da gegebenenfalls sein könnten. Ich finde, das ist wichtig. Das muss man in die Equation oder diese Berechnung damit einbeziehen, ne?
Also die große Thematik ist halt der Mensch, dass er eben verführbar ist, ja, dass er gewisse Dinge hat, denen er folgt, dass er ein Anreizwesen ist, und wenn du eine Staatsquote von 50% hast und mehr, dann lädt das natürlich ein, beziehungsweise als Unternehmer kommst du gar nicht mehr am Staat vorbei als Auftraggeber. Oh. Das korrumpiert dich also indirekt und macht dich abhängig. Ein so fetter Staat macht abhängig wie ein sehr umtriebiger Heroinverkäufer, beziehungsweise, wie heißen diese Leute? Dealer heißen die, genau. Ja, ja. So. Und das, was du gerade noch gesagt hast, da würde ich gerne auch nochmal aufsatteln, diese unbekannten Unbekannten. Das ist genau der Punkt. Mathematische Modelle funktionieren mit relativ wenigen Variablen, ja, wo man eben dann Annahmen treffen muss. Wenn ich eine Variable habe und ich weiß nicht genau, ja, was muss ich annehmen, dann wird es chaotisch, wenn es zu viele Variablen gibt. Und menschliches Handeln ist eben sowas von variabel, weil wir aber Milliarden Menschen mittlerweile sind. Und das allein, das führt dazu, dass es so viele unbekannte Unbekannten gibt, dass wir gar keine Annahmen treffen können und dass Zentralplanung zum Scheitern verurteilt ist. Das möchte ich dann auch nochmal ganz klar gesagt haben, dass diese Dinge, man kann sich das anhören, was wir hier erzählen, und sollte selber überprüfen, meine Güte, ist das für mich logisch? Und auch da das Buch oder mein YouTube-Kanal, der ökonomische IQ, all das sind Informationsangebote, die sollen zum Nachdenken anregen, aber es ist eben wichtig, dass die Menschen danach noch die nächsten Meter machen, dass sie sich nur selbst aufklären können, frei nach Kant. Ja, der Wille muss da sein, dass sie es für notwendig erachten, für unsere Nachfahren, für unsere Kinder und auch natürlich in Demut an die Menschen, die hier dieses Land aufgebaut haben, unsere Vorfahren nämlich, dass wir eben wirklich dafür streiten und dafür kämpfen, dafür einstehen, dass wir wieder freiheitlich marktwirtschaftliche Strukturen bekommen. Und deswegen kann ich nur dazu animieren, dass eben jeder sich damit befasst und selber eine Meinung bildet. Das ist die Basis für alles, was in Zukunft kommt. Und ob wir eben Frieden haben oder und Wohlstand oder das Gegenteil, wie ich schon sagte. Ja. Die Ideen sind der Punkt. Und deswegen sind wir ja auch hier, um Akzeptanz für die besseren Ideen zu schaffen. Das ist der Punkt. Ne? Und Milley hat es vorgemacht. Er hat es auf eine andere Art und Weise gemacht, aber die Dinge liegen ja da. Es ist nicht so, dass wir jetzt das Rad neu erfinden müssen. Es ist da, wir müssen es nur in die heutige Zeit rüberbringen beziehungsweise in den heutigen Kontext stellen und den Leuten erklären.
Zwei Themen, weil wir so ein bisschen jetzt viel über Staatsquote gesprochen haben und weil wir auch viel über Zentralisierung gesprochen haben. Irland ist ja auch Teil der EU, hat auch den Euro und hat eine Staatsquote von 23,5%, also ein bisschen weniger als die Hälfte von dem, was Deutschland hat. Verfolgst du so ein bisschen, ob Irland besser dasteht als Deutschland, auch wirtschaftlich?
Also der Punkt ist, dass Irland große Probleme hatte, die hatten große Probleme zu Zeiten der Euro-Krise. In Griechenland ist es übrigens ähnlich. Griechenland hat sich auch gut entwickelt, ja, weil man eben auch den Staat zurückgefahren hat. Okay. Und Irland jetzt als Beispiel, wir können das ja vergleichen, wie du gerade schon es gemacht hast, mit einer Staatsquote in Deutschland von über 50% oder 23%. Das heißt, das, was ich gerade schon ausgeführt habe, es ist mehr wirtschaftliche Freiheit für die Menschen da. Mehr freiwillige Kooperation. Und freiwillige Kooperation multipliziert den Wohlstand, und die erzwungene Kooperation, die staatliche Aktivität, subtrahiert vom Wohlstand. Ja, also sie trägt ihn ab, sie nagt, der Staat nagt an der Substanz. Und dadurch, dass da eben der Staat kleiner ist, dadurch reüssiert dieses Land. Und in Deutschland passiert das Gegenteil.
Okay.
Und Deutschland startete, also ich hatte das vorhin schon ausgeführt, der Kaiser operierte mit einer Staatsquote von 10-15%, nach dem Krieg 30%, und dann seit den 70er Jahren steigt es schrittweise an. Seitdem steigt die Verschuldung, seitdem steigen die Geldmengen, eben auch einhergehend 1971 mit dem Ende von der ohnehin nur auf dem Papier bestehenden Golddeckung von $35 pro Unze. Ja, und das ist ein entscheidender Punkt, dass man eben dahin schauen sollte, wo die wirtschaftliche Freiheit groß ist, Irland, wo sie wieder größer wird, Argentinien oder auch Vietnam. Auch da hat man marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt. Und das hat auch dazu geführt, dass Vietnam deutlich wohlhabender geworden ist und dass es da eben bergauf geht. Ja, und dann gibt es Regionen, dann kann man China noch, das ist eigentlich das extremste Beispiel, ist China. Unter dem Kommunismus, ist ja heute immer noch Kommunismus, aber man hat es eben so gehabt, dass der Führer damals hieß ja Mao Zedong und der hat die Leute enteignet, harten Kommunismus durchgeführt, hat viele Menschenleben ausgelöscht, vernichtet. Es gab einen Kulturkampf, viele Menschen wurden umgebracht. Millet spricht ja auch mal von einem Kulturkampf, dass wir eben im Wettbewerb der Ideen, dass das ein Kulturkampf ist. Und Mao hat eben dieses Land komplett heruntergewirtschaftet und die Menschen verarmen lassen, die Menschen umgebracht. Und dann kam Deng Xiaoping, das war sein Nachfolger, und der hat teilmarktwirtschaftliche Reformen durchgeführt. Und das hat dazu geführt, dass er wieder Privatbesitz erlaubt hat, dass er Unternehmertum wieder erlaubt hat, dass er sich den Westen gegenüber geöffnet hat. Das heißt, dann plötzlich wurde China zur Werkbank der Welt. Und seitdem geht es in China eben aufwärts. Ne? Das kann jeder ablesen. China ist sicherlich das extremste Beispiel. Oder eben auch der Vergleich DDR und BRD. Auch da haben wir auf der einen Seite marktwirtschaftlichere Strukturen als auf der anderen Seite der Mauer. Und auch da stellen wir fest, im Wettbewerb mögen diese kollektivistischen Systeme nicht. Die mauern sich ein. Die wollen also nicht, dass die Menschen flüchten. Die Leute sind in DDR... Aha. Sind im DDR-Regime weggelaufen. Die mussten also die Mauer bauen, damit die Arbeitskräfte nicht abhauen. Und heute merken wir das in Deutschland auch. Wir haben die höchste Steuern- und Abgabenlast der Welt, nahezu die höchste. Und die Menschen, die produktiv sein wollen, die verlassen das Land, die gehen irgendwo hin, wo sie nur 10% Steuern zahlen oder weniger. Unternehmen wandern ab, weil hier die Wettbewerbsfähigkeit nicht gegeben ist durch hohe Regulierungsmaßnahmen, durch hohe Energiepreise etc. Also insofern sind die Lösungen da und wir haben die Positivbeispiele. Ich würde jetzt China nicht als Positivbeispiel anführen, per se, aber ich würde sagen, dass...
Na, für
das,
die Menschen dort, wahrscheinlich schon, oder? Also es hat,
ja, sicher. Es waren,
die Öffnung, der Grenzen oder der wirtschaftlichen Grenzen zumindest hat ja schon dazu geführt, dass man viele Leute aus der Armut geholt hat und zumindest ein bisschen Marktwirtschaft, so wie du es gerade beschrieben hast, betrieben hat, ne?
Genau, das ist genau der Punkt, dass allein das schon eine wahnsinnige Boomphase ausgelöst hat, die ja bis heute anhält. Ne? Und das ist schon beeindruckend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch nicht beeindruckend, weil es eben mehrfach schon erprobt wurde, dass es funktioniert. Und Deng Xiaoping wusste genau, was er tat. Ne? Er hat eben Privatbesitz wieder erlaubt. Und wenn du Privatbesitz erlaubst, dann haben die Menschen auch wieder mehr Lust, für sich zu arbeiten und nicht für andere irgendwie. Das ist ja auch ein Anreiz, der dann da ist. Und freies Unternehmertum hilft dann natürlich, Wohlstand zu schaffen. Und das haben wir dort erlebt. Trotzdem ist es ein kommunistisches System, menschenfeindlich. Trotzdem werden da Menschen, also all das möchte ich nicht kleinreden, sondern einfach nur diesen Umstand vor Augen führen, dass da einiges passiert ist. Auch im Ostblock. Polen hat in den 90ern marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt. Tschechien genauso. Also klar, ne, das ist, man kann es überall auf der Welt beobachten. Hast du mehr wirtschaftliche Freiheit, hast du auch mehr Wohlstand im Zeitablauf dann, kurz Zeit später. Ja.
Im Fall von Irland jetzt nochmal, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist es dann in Irland so, wenn die jetzt nicht, wenn jetzt den Euro nicht hätten, sondern ihre eigene Währung hätten, dass sie dann noch losgekoppelter wären sozusagen? Also, ich formuliere es um, bremst der Euro Irland gerade aus?
Ja gut, also man kann das auch natürlich andersrum spinnen und kann sagen, so ein Währungssystem, was für exportstarke Nationen ein zu schwaches ist, also der Euro ist zu schwach für Deutschland, weil Deutschland eben immer mehr exportiert hat und die D-Mark war eben deutlich stärker. Und das hilft auf der einen Seite preislich natürlich erstmal der Exportwirtschaft. Aber der Anreiz, Produktivitätsfortschritte zu erzeugen, der ist halt nicht da. Kurzfristig hilft es. Langfristig führt es dazu, mittel- und langfristig, dass die Produktivität leidet, weil der Anreiz nicht mehr gegeben ist, über den Preis incentiviert Produktivitätsfortschritte herbeizuführen. Ja, weil es eben nicht mehr notwendig ist, effizientere Verfahren zu entwickeln, weil der Preis eben nicht mehr die Rolle spielt durch die gleiche Währung. Also das schadet eher langfristig, mittel- bis langfristig. Also von daher ich bin jetzt auch kein absoluter Irland-Kenner. Ich kann es nur so ungefähr ableiten auf Basis der ökonomischen Grundsätze. Und da würde ich eben sagen, dass es natürlich gleiche Themen sind wie in Deutschland. Aber wenn du allein siehst, dass es weniger als die Hälfte der Staatsquote, also da ist vollkommen klar, dass es da den Leuten, dass es da aufwärts geht oder besser läuft als hier.
Okay. Okay. Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Wir haben gerade über China geredet, über die DDR geredet, über die Zentralisierung. Das war der zweite Weg, wo ich gerade abbiegen wollte. Dieses Thema CBDCs wird ja immer wieder diskutiert, ne? Central Bank Digitalized Currency, also diese zentrale digitale Währung, über die gesprochen wird, wo es auch schon die ersten Paper von der EZB dazu gibt und Pläne dazu gibt, eine zentrale digitale Währung einzuführen. Was ist dein Take dazu?
Ja, dass man mit diesen CBDCs natürlich dieses System, was wir aktuell haben, was sowieso schon länger läuft, als die meisten Geldkritiker das für möglich gehalten hätten, dass man natürlich auf diese Art und Weise das System noch deutlich verlängern könnte. Ja? Weil man durch CBDCs programmierbares Geld, man könnte also uns Geld zuteilen, Woche für Woche oder Tag für Tag, Monat für Monat, und wäre so in der Lage, dass die Geldmenge auszudehnen, zu inflationieren, aber dadurch, dass man uns das Geld zuteilt, kommt es dann nicht zu steigenden Preisen, weil die Geldmenge nicht nachfragewirksam wird in dem Sinne. Man könnte uns kann natürlich auch ein Sozialkreditsystem einführen, man kann einen CO2-Fußabdruck entwickeln, dass wir eben, wenn wir Auto fahren, dann wird das, ist das schlecht für unser CO2-Konto, und wenn wir eben über 100 sind, dann bekommen wir eben weniger Kohle zugeteilt und so weiter. Das ist also ein Konzept aus der teuflischen Hexenküche, wenn man so will. Und das sperrt die Menschen natürlich in ein Gefängnis, und das eröffnet aber den zentralen Geldplanern ganz andere Möglichkeiten der Steuerung. Und die zentralen Planer haben einen Feind, und das ist das menschliche Handeln. Das menschliche Handeln könnte man so halt wirklich planbarer machen, weil man die Dinge eben zuteilt. Ja? Also das wäre dann eine Zuteilungswirtschaft, weil du Geld zuteilen kannst. Und so kannst du natürlich alles viel besser steuern, und so könnte man natürlich die Zentralplanung ein wenig versuchen zu erleichtern. Scheitern wird es trotzdem, es wird in Not und Elend münden, in Knappheit, in Unterversorgung, und die Menschen werden dann wieder mit anderen Dingen tauschen, so wie sie in der UdSSR damals mit Wodkaflaschen getauscht und gehandelt haben und so weiter und gerechnet haben. Oder in Zeiten der Krise tauscht man mit Zigaretten, ne? Oder rechnet in Zigaretten. Ne? All diese Dinge passieren ja immer. Im Knast, die erste Währung sind die Kippen. Ne? Auch wenn ich jetzt nicht rauche, aber das sind auf jeden Fall Dinge, die immer in Notsituationen passieren. Und natürlich weichen die Menschen dann aus. Sie tauschen vielleicht wieder in Silbermünzen oder der eine schneidet dem einen die Hecke und der andere repariert dafür irgendwie das Dach oder so. Ja? Also man macht dann wieder viel mehr Dinge. Der Schwarzmarkt, der ist dann das Dingen, was blüht und was die Menschen am Leben hält. Genauso wie nach dem Krieg, genauso wie in der UdSSR. Die UdSSR hatte eine Planwirtschaft, wie sie im Buche steht. Aber das System wurde verlängert durch die marktwirtschaftlichen Anteile, die auf Schwarzmarktmärkten stattfanden. Und warum machen die Menschen das? Weil sie überleben wollen. Und genau durch diesen Lebensdruck, diesen Druck zu überleben zu wollen, halten sie das andere System länger am Laufen. Ne? Das ist also eigentlich ein bisschen perfide. Ne? Aber die haben natürlich keinen Bock zu verhungern und wollen leben. Und deswegen handeln sie dann eben auf Schwarzmärkten. Und ja, das ist ja so ein Spruch, dass man eben sagt, Black Markets Matters, ne? Also die einzig freien Märkte sind die Schwarzmärkte, weil sie eben nicht kaputt reguliert sind und weil es eben der freie Tausch ist zwischen den beiden Vertragspartnern. Du hast geschmunzelt, aber ja, das ist so, ne?
Ja, das wäre natürlich... Das ist natürlich das, wenn gar keine Regulierung da ist, dann werden Waffen und Drogen und so weiter und so fort natürlich gehandelt. Also du willst ja auch nicht auf eine Staatsquote von null runterkommen, also wo es dann auch
Also wie gesagt, also diese Tätigkeiten, die ich durchgeführt, die ich ausgeführt habe, innere, äußere Sicherheit, das könnte auch frei nach Titus Gebel auch ein privater Dienstleister übernehmen, ne, ein Staatsunternehmer. Weil das Problem ist, wenn du eben keinen Markt hast und keinen Wettbewerb, dann hast du keine Preise und dann explodieren die Kosten. Und genau das erleben wir. Kosten explodieren, Qualität geht zurück.
Aber brauchst du nicht einen gewissen rechtlichen Rahmen, in dem sich alles bewegen kann? Oder würdest du dann sagen, okay, dann gibt's da gar keine Grenzen mehr? Also in meinem Kopf ist es so, Benny, dann würde in meinem Kopf würde dann Folgendes passieren: Wenn wir jetzt alles abschaffen, keine Regeln, jeder darf sich seine Währung aussuchen und so weiter, dann würden neue Machtstrukturen entstehen. Dann wird es sicherlich auch gewisse Unruhen etc. geben, bis sich neue Machtstrukturen etabliert haben. Und dann stehen wir, also da wiederholt sich die Geschichte letztlich wieder, bis dann diejenigen, die Macht sozusagen dann sich gewaltsam oder nicht gewaltsam, wie auch immer, aneignen, die dann das Sagen haben und tyrannisch sozusagen vorgeben können, wo es lang geht.
Ich glaube, dass wir genau das Gegenteil aktuell erleben, weil wir keinen Wettbewerb haben. Wettbewerb ist das Entmachtungsinstrument schlechthin. Und wenn wir keinen Wettbewerb haben, dann haben wir Zentralisierung der Macht, Machtakkumulation. Und das ist leider das, was wir heute erleben. Also insofern auch da, ich weiß, also ich kann weder den Menschen, ich kenne die Wertvorstellungen der Menschen nicht, ich kenne ihre Bedürfnisse nicht. Ich weiß, dass die meisten anders ticken, dass sie auch sagen, ja, das sollte schon so sein, so ähnlich wie wir es hier haben. Das ist schon gut, dass der Staat so dick und fett ist. Ich persönlich sage, ich will es gar nicht vorschreiben und anmaßen. Das sollte der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren hervorbringen, was das Passende ist. Ob es jetzt 0% oder 10% oder 20. Es gibt da keine allgemeingültige Antwort. Warum? Weil die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Dein Bedürfnis ist anders als meins. Aha. Ich persönlich würde es gerne mal ausprobieren, dass es ein Dienstleister einfach mal ausprobiert. Und ich glaube, das Gegenteil dieser Staatskartelle, Staatenkartelle, die wir heute haben, das hat eigentlich dazu geführt, dass wir in dieser Tyrannei gelandet sind. Und ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen zu sagen, das und das ist jetzt ein Staatsdienstleister, ist das Nonplusultra, weil auch der braucht den Konkurrenzdruck, damit er sich auch nicht aufführen kann wie die Sau auf Erden. Ja. Und diese Staatenkartelle führen dazu, dass diese Staaten machen, dass die Lenker dieser Staaten und die dahinter stehen, diese milliardärsplanwirtschaftlichen Zirkel, die können eben machen, was sie wollen, weil sie eben keinen Wettbewerb haben in dem Sinne mehr. Und da sehe ich eher das andere. Ich würde halt sagen, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Und wichtig ist auf jeden Fall, ja, dass wir eher ein wettbewerbliches Europa benötigen und das eben konkurrenzwirtschaftlich funktioniert, wo die Länder um die besten Wissenschaftler, um die besten Arbeitskräfte, um die besten Unternehmen werben müssen, wirklich, wo es einen Wettstreit gibt um die besten Leute, so wie es damals mal war in Deutschland, als es hier den Flickenteppich gab. Ja, da wollte sie jedes Fürstentum wollte den besten Wissenschaftler haben, auf seinem Gebiet und so weiter. Und da gab es das. Und das hat dazu geführt, dass Deutschland eben Wissenschaftsnation Nummer 1 war und das zentralistische Frankreich war weit abgeschlagen. Ja, also da funktionierte dahingehend nicht so viel. Und jetzt sind wir halt leider auch in dieser Zentralismusfalle gelandet und haben eben auch diesen Zentralstaat, der nicht entstanden ist, weil die Menschen es wollten, sondern der durch 3 Einigungskriege entstanden ist, durch den Deutsch-Deutschen Krieg, Deutsch-Dänischen Krieg und durch den Deutsch-Französischen Krieg. Ja, also er ist durch Gewalt und Blutzoll entstanden und nicht durch Nachfrage der Menschen. Und auch da haben wir halt weniger Wettbewerb. Ja, damals hatten wir noch bis 1871, 1875 den Bimetallismus, Silber und Gold als Parallelwährung, wurde abgeschafft durch Bismarck, also auch wieder durch Gesetz. Und ich glaube halt nicht daran, dass die Dinge von oben per Gesetz in die Welt kommen sollten, sondern von unten durch Nachfrage. Ja, durch die Nachfrage und durch ablehnbare Angebote der Unternehmer, die Probleme sehen. Unternehmer ist jemand, der Probleme sieht und die Probleme für andere Menschen löst. Das ist ein Unternehmer, ja, der also Bedürfnisse befriedigt. Ja. Okay. Und jedes noch nicht gelöste Problem ist ein noch zu gründendes Unternehmen. Also ja, mal scharf nachdenken, was haben wir für Probleme? Viele. Okay, guter welche Punkt. Unternehmen gründen wir jetzt?
Ja. Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass diese Zentralbankwährungen eingeführt werden?
Ja, das 50-50, also es kann auch, ich glaube auch da an die Unfähigkeit, die auch zum Tragen kommen kann, dass sie es gar nicht hinkriegen. Also letztlich, mir fehlen da ja die Informationen, dass ich jetzt sagen könnte, das kommt auf jeden Fall oder nicht. Ja. Also spricht natürlich vieles dafür, dass sie das wollen und selbstverständlich ist das der feuchte Traum der Zentralplaner, dass sowas durchgeführt wird. Ne? Und deswegen werden sie alles dran setzen. Ob sie es hinkriegen, weiß ich nicht. Also ich sag mal 50-50, also keine zufriedenstellende Antwort. aber zumindest gut begründet, dass ich
nicht. Aber wenigstens ehrlich, kann. Ja, genau. Okay. Hast du denn diese ganzen Ideen, über die wir gerade sprechen, Benny, hast du mal ich meine, du hast durchaus eine gewisse Reichweite inzwischen. Hast du denn diese Ideen auch mal öffentlich mit der Gegenposition diskutiert? Meinetwegen auch im öffentlich-rechtlichen oder so?
Die kommen ja nicht, wenn wir sie einladen. Und sie laden uns nicht ein. Also das machen sie ja nicht. Also das ist ja genau der Punkt, dass man dann sagt, ja, diese Geldkritiker und ja, diese österreichische Schule, das ist ja, also selbstverständlich finden wir da nicht statt. Ne? Das ist genau der Punkt, weil es eben ein Biotop ist, das sich gegenseitig am Leben hält, das staatlich protegiert ist, staatlich finanziert ist. Da haben sie ihre Staatsökonomen, die dann da auftreten im Fernsehen. Sie haben ihre Staatsmedien, sie haben staatsnahe Medien, sie haben die privaten Medien, die aber dennoch Bertelsmann und Co. sehr staatsnah sind. Ja, also da weiß man ja auch, dass die sehr nah an der ehemaligen sogenannten Kanzlerin dran waren und so weiter. Also all diese Dinge, das ist verschwommen mittlerweile. Und selbstverständlich laden die uns leider nicht ein. Ja, also ich habe jetzt öfter mal, interessanterweise jetzt kommt auch der eine andere, der so regional vor Ort hier in der Politik aktiv ist, der dann das Buch mal lesen will, sich damit beschäftigen will. Also da tut sich was von unten, aber dann in den Regionen. Also die anderen, die haben da kein Interesse dran. Das ist denen auch zu anstrengend, sich mit mir darüber zu unterhalten oder sich damit zu beschäftigen, weil sie leben ja auch gut von dem Gegenteil, von diesem fetten Staat und diesem Apparat. Das ist ja im Grunde, ist das ja ein großes Versorgungswerk für all die, die dem angehören. Ja. Und leider ist eben spielen eben auch die Intellektuellen, die sogenannten Intellektuellen spielen ja eine große Rolle, ob das jetzt irgendwelche, irgendwelche Ärzte sind, die dann in irgendwelchen Shows auftreten oder ob das eben Staatsökonomen sind, die irgendwas erzählen oder Staatsphilosophen. All die, das ist also das, was damals als intellektuelle Leibgarde des Hauses Hohenzollern, also der Preußen, in die Geschichte einging, das haben wir heute auch noch. Ja? Das ist immer noch der Fall. Und die österreichische Schule ist eben keine Leibgarde, sondern sie ist eine antipolitische Schule. Sie will also die Politik möglichst abschaffen, weil es eben nicht funktional ist, weil es nicht funktioniert, wenn die Politik eingreift. Dann kommt es zu Fehlentwicklungen, wenn die Politik in funktionierende Märkte eingreift, dann kommt es zu Fehlentwicklungen und dann wird wieder eingegriffen und so landet man dann in dieser Interventionsspirale. Also die werden uns nicht einladen, da gehe ich fest von aus. Okay. Wenn dann in so einem 4:1 Modus, dass einer da von unserer Seite sitzt, der darf dann nicht ausreden, dem wird ständig ins Wort gehen, da findet ein Framing statt, irgendwie so ein, also das ist, nein. Es kann auch da wiederum nur von unten kommen, nicht von oben. Deswegen interessante Botschaft auch, dass immer mehr Leute hier aus der Region oder Politiker von vor Ort, die sagen, Mann, ich bin so enttäuscht von diesen Heinis da jetzt und ich möchte mich damit mal befassen. Das ist die Hoffnung, die ich habe, aufgrund des Versagens beziehungsweise der offenkundigen Probleme und Missstände, die jetzt immer klarer werden. Diese NGOs zum Beispiel, da wurden diese 551 Fragen gestellt, plötzlich spricht da keiner mehr drüber. Dann wird gelogen, ne? Einen Tag nach der Wahl ist plötzlich alles wieder egal. Dann wird populistisch gesagt, ja, wir machen dann einen Tag, nachdem ich Kanzler bin, mache ich sofort die Grenzen dicht, dieses, jenes. Die Schuldenbremse ist für mich unverhandelbar. Ja, heute ist es alles nichts mehr wert. All das führt dazu, das habe ich jetzt in der Kurzversion gebracht, aber all das führt dazu, dass die Leute die Faxen dick haben. Vor allem auch die Basis dieser sogenannten Parteien und dass die eben dann irgendwann anfangen, solche Bücher zu lesen oder unsere Podcasts zu hören. Und klar, die Reichweite ist immer noch überschaubar, es wächst, das ist gut, dass der Zuspruch wächst und da kommen wir schon voran.
Ja.
Und das wird auch an Dynamik gewinnen, da bin
aber
ich
ist ja auch, überzeugt. Ist ja auch schön, dass das sozusagen auf der gesunden Basis sozusagen sich entwickeln kann, statt wenn du irgendwie mitten reinstichst in den Bienenstock oder so und dann alles wild wird, sondern wenn sie ein gutes Fundament aufbauen kann, das dann auch wirklich etabliert ist und nicht schnell wieder in sich zusammenkracht. Ne?
Ja, ich glaube, ich möchte da auch vielleicht nochmal persönlich und ein bisschen demütig auch antworten. Als ich, also 2018 habe ich die ersten Artikel geschrieben, 2020 dann den YouTube-Kanal gestartet, dann auch mit Markus Krall da die Atlas-Initiative weiterentwickelt. Und der Punkt ist ja, wenn das damals so, oder wenn das so schnell von 0 auf 100 geht, da wäre ich ja auch, ich bin ja kein Medienprofi, ich habe das ja irgendwie alles Learning by Doing einfach so gemacht, wie es mir in den Kopf kommt und auch kein Rhetorikseminar besucht bis jetzt, vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber der entscheidende Punkt ist ja, wenn du dann zu schnell zu groß wirst, dann kann man ja auch schnell überfordert sein oder man verliert vielleicht so ein bisschen die Bodenhaftung und, oder so. Also ich glaube, dass eine gewisse Demut da immer, dass man da gut beraten ist und dass man langsam aber gesund wächst und nicht so exponentiell und dann, dass man dann überfordert ist oder Dinge macht, die irgendwie anders sind als das, wofür man eigentlich angetreten ist. Auch da wieder, der Mensch ist der Faktor, der das Problem sein kann dann. Und das, da darf sich keiner ausnehmen. Und glücklicherweise habe ich diese Lehren der österreichischen Schule ziemlich verinnerlicht, dass ich halt merke, okay, da drifte ich jetzt ein bisschen ab, da bin ich dann zu emotional, nicht mehr neutral genug oder da bin ich jetzt zu verblendet in irgendeiner Richtung. Da beobachte ich mich schon bei und möchte das dann natürlich auch wieder korrigieren oder habe da auch Leute im Umfeld, die dann sagen, also das würde ich jetzt mal, da halt mal den Ball flach oder so. Also das ist ganz wichtig.
Sehr gut.
Also deswegen sage ich auch, also jetzt wäre ich bereit für so Diskussionen mit irgendwelchen Staatsökonomen, da hätte ich jetzt Lust zu. 2021, 2022 wäre ich vielleicht noch nicht bereit gewesen. Also es ist halt persönliches Wachstum, was so langsam hoffentlich dann kommt. Und bin auch anders angetreten, andere Kamera und so weiter. All das hat sich jetzt entwickelt. So ist halt der Prozess.
Ja, schön. Und dadurch, dass es, wie gesagt, auch von der Basis heraus sich weiterentwickelt, hängt dann auch nicht alles an einer Person, ne? Sondern dann ist es ein schönes organisches Wachstum, das sich selber multipliziert, statt dass es alles an einer Person
hängt. Auch das ist mir unheimlich wichtig, nochmal zu sagen, dass ich, weil viele so sagten, ja, da kommt schon wieder ein YouTube-Kanal noch an. Es kann nicht genug geben, die so agieren wie du jetzt oder die freiheitlich informieren und aufklären. Wir brauchen da ganz, ganz viele und deswegen jeder, der inhaltlich, wo ich sagen kann, jo, das unterstütze ich, der freiheitlich orientiert ist, da komme ich gerne hin und helfe, Reichweite zu vergrößern oder wie auch immer. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist es auch gut, dass man eben nicht nur zu diesen großen Kanälen geht, wo man genau weiß, ja, der hat jetzt hier ein paar hunderttausend. Ja, aber es ist doch eher wichtig, dass wir das breit aufstellen, dass diese Freiheitsflotte, dass das viele, viele Schiffe sind und nicht ein großes, was leicht versenkbar ist. Ne?
Ja, das stimmt. Guter Punkt. Benni, 1,5 Stunden sprechen wir schon.
Schreit nach einer neuen Folge, weil wir haben es nicht durchgekriegt alles.
Nee, aber es waren trotzdem schon sehr, sehr viel interessanter Input und es steht ja auch nochmal ganz, ganz viel in deinem Buch drin. Der Cantillon-Effekt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, mega spannend, mega spannendes Thema, ist auch in deinem Buch nochmal beschrieben.
Der Cantillon-Effekt ist im Grunde ganz einfach auf den Punkt gebracht, das, was wir bei dem Gold gesagt haben, ne? Die Arbeitskraft der Menschen ist um 90% herabgesetzt worden, aber der Goldpreis ist gestiegen. Die Gold hatten, sind also reicher geworden, weil neues Geld hinzugekommen ist. Also der Cantillon-Effekt ist das, dass die Erstempfänger des neu geschaffenen Geldes profitieren zulasten der Letztempfänger. Und die Letztempfänger sind diejenigen, die dann am Ende der Kette dann irgendwann höhere Löhne bekommen.
Ja. Ja, deshalb sind auch die staatsnahen Unternehmen etc. diejenigen, die Kohle zuerst bekommen, wenn subventioniert wird oder wenn eine bestimmte Branche zuerst subventioniert wird, diejenigen, die am meisten davon profitieren und nicht die Dienstleister und Angestellten in zweiter, dritter, vierter Instanz. Also das finde ich an diesem, also war mir vorher überhaupt nicht klar, aber es ist super logisch, dass dieser Effekt stattfinden muss, ja schon fast.
Genau, wenn das Geld neu entsteht, dann kaufen die zu den dann noch günstigen Preisen, dann ist mehr Geld da. Es kommt zu mehr Nachfrage, die Preise steigen. Und dann, wenn die Preise schon gestiegen sind, erst dann steigen die Löhne. Ja, Glückwunsch, ne? Dann bekommst du vielleicht 5% mehr Lohn, aber die Preise sind schon um 10% gestiegen. Gratulation. 5% real weniger.
Ja, okay, dann haben wir jetzt da doch noch drüber gesprochen.
Yes.
Trump wäre sicherlich nochmal ein Thema für sich, etc. pp.
Ach, muss nicht sein, zu politisch.
Aber, wie gesagt, es steht ganz viel in deinem Buch nochmal drin. Ich habe selber tatsächlich leider noch nicht ganz gelesen, habe mir das aber vorgenommen, werde das auch noch tun, weil ich glaube, es schadet nicht, sich da nochmal eine andere Perspektive anzueignen, vor allem so, wie wir jetzt auch gerade so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass viele Dinge einfach nicht zukunftsträchtig sind und das aus meiner Sicht, je mehr ich mich damit beschäftige, eine spannende Alternative, eine spannende Lösung sein kann. Von dem her, Benni, bin ich ganz gespannt, wie es weitergeht, wo man dich nur so sehen wird. Magst du noch mal ganz kurz den Leuten mitgeben, die noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren möchten, auch gerne mehr von dir erfahren möchten, wie dein Buch heißt, wo sie das Buch bekommen können, wie dein YouTube-Kanal heißt und wo sie sonst noch so auf dich treffen können und mit dir vielleicht auch kommunizieren können?
Genau, also neues Geld für eine freie Welt, warum das Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein darf, das ist mein zweites Buch. Das erste hieß Geldzeitenwende. Dieses hier ist erschienen im Sandwirt Verlag, beziehungsweise Edition Sandwirt. Das ist der Oliver Goros, der hat seinerzeit auch den Bürgergipfel durchgeführt. Auch dem gebührt mein Dank, dass er das Buch so hochwertig hat produzieren lassen. Also das ist eben auch kostenintensiv logischerweise für einen Verleger. Also das ist toll gewesen. Oder immer noch toll und läuft auch auf einer hohen qualitativen Ebene ab, menschlich wie fachlich. Also nicht nur Oliver Goros, sondern auch seine Truppe. Das ist großartig, sollte man auch erwähnen, finde ich. Dann findet man mich, der ökonomische IQ, Atlas-Initiative, der unterstrich IQ bei X. Und über das Buch kann man auch die Webseite nochmal vielleicht besuchen, neues-geld.com. Da kann man unter Kapitel anklicken, kann das Vorwort und auch meine Danksagung so abrufen und kann schon mal so ein bisschen schauen, was in jedem einzelnen Kapitel so verfügbar ist. Dann veröffentliche ich noch sehr häufig beim Ludwig von Mises Institut Deutschland. Mises.de.org ist die Webseite. Auf Freiheitsfunken habe ich eine Autorenseite und so weiter. Bei Reitschuster ist mal das eine oder andere gelandet, in der Epoch Times. Also Sachwertmagazin bin ich immer mal, Smart Investor. Ja, also ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen was vergessen, aber
wir verlinken alles unten in den Shownotes.
Alles drunter, richtig.
Genau. Ja.
Und wie gesagt, wichtig natürlich auch, nicht unbedingt beim Platzhirsch kaufen, wo man alles bestellt, sondern beim Verlag direkt, weil der Platzhirsch, der pfeift sich 55% rein. Und es ist schöner, wenn möglichst viel beim Verlag und beim Autor landet, deswegen gerne beim Verlag direkt, damit eben solche Buchprojekte, freiheitliche Buchprojekte möglich sind. Und das hilft natürlich, wenn der Cashflow beim Verlag besser ist, das hilft besser, als wenn der Cashflow von dem Platzhirsch, der Ökonomieplattform schlechthin. Ja, das ist problematisch.
Genau. Alright. Monopole wäre auch nochmal ein Thema. Gut.
Ja, ganz wichtig.
Benny, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich irgendwann mal nochmal eine zweite Runde zu machen. Ja. Würde mich freuen. Aber in diesem Sinne erstmal alles Gute. Auch viel Erfolg noch du tust jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit dem Buch. Und dich wird man wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen öfter sehen. Viel Erfolg dafür auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute und bis bald. Mach's gut.
Ja, ich danke dir auch weiterhin viel Erfolg und auf bald.
Dankeschön. Ciao, ciao.